Ja, ich möchte euch zuerst einmal herzlich begrüßen, dass ihr so in einer großen Mannschaftsstärke heute vor mir sitzt. Vielleicht noch ganz kurz.
Eine ganze Mannschaft sind wir nicht.
Mann und Frauschaft. Mann und Frauschaft. Gut geteilt, ist er arithmetisch ausgewogen. Vielleicht noch einmal zum Thema, also uranische Weltenwende. Ist das Thema, das ich lustigerweise so ein sehr schöne Bebilderung, und es ist eigentlich ein Unterthema oder ein neues Thema von der Menschheitsstufe der Weltentwicklung, ist aber ein sehr aktuelles Thema, weil es spielt sich jetzt wirklich vieles und Großes hat, auch Elementares erstmals, das gab es früher nicht, was es jetzt ist, und im Menschlichen meine ich jetzt Elementares, es gibt ganz neue Menschen, die jetzt darauf kommen, die es früher nie gab, und der andere Weg der Vermassung und des Niedergangs geht noch schneller und rascher, auch da gibt es kein Kommen von denen, und die anderen werden immer stärker und werden immer kräftiger, die positive Seite auch. Also es ist die Scheidung der Geister eingetreten. Das muss man, wird jeder merken, zumindest irgendwie, dass da jetzt schon in der Richtung was markant sich offenbart und zeigt. Jetzt ist das Wassermann-Zeitalter ja das Zeitalter, das folgt dem Fische-Zeitalter, wenn man so sagen will. Und die ganzen Zeitalter sind ja immer so, dass sie sich ergeben aus dem, was ich letztens einmal genannt habe, den Ideenpol des Kosmos. Der Kosmos selber übergeordnet, bringt sozusagen Urbilder hervor. Und diese Urbilder, die hervorbringt vom Ideenpol, die zeigen sich immer nuanciert oder verschieden, je nachdem, wo die Sonne aufgeht. Das heißt, wir schauen zur Sonne, und hinter der Sonne sehen wir dann eine Sternkonfiguration, also zum Beispiel Widder oder Fisch und so weiter. Und je nachdem, wo die Sonne steht, nimmt sie ein Gepräge an von den dahinterliegenden Qualitäten. Und da gab es früher das Widderzeitalter, dann gibt es jetzt das Fischzeitalter und es kommt dann das Wassermannzeitalter. Es war früher ja so, dass es eben große Perioden gab von 2160 Jahren. Die Zeitrechnung aller Völker, auch der Mayas zum Beispiel, sind nicht anders wie unsere. Die Mayas haben dieselbe Zeitstruktur, nämlich ein platonisches Jahr als Grundlage. Auch die Mayas, nämlich nicht so andere Kalender. Sie haben nur einen kultischen Kalender, der dazukommt. Aber die Grundlage ist auch, und alle anderen Völker auch, weil dieses große Jahr von 26.000 Jahren, das große oder auch platonische Jahr, ist einmal ein riesen zeitliches Ding sozusagen. Und das Besondere in unserer Zeit, in der nachatlantischen Zeit, ist, dass sie im vierten Zeitraum nach Christus, also im vierten Zeitraum, beendet worden ist und ein neues platonisches Jahr begonnen hat. Jetzt kommt im Winter alles zusammen. Die vierte Planetenverkörperung, der vierte Brahma-Tag, also erster Saturn, zweiter Sonne, dann kommt der Mond, dann kommt die Erde. Das ist der vierte Brahma-Tag und Brahma-Nacht oder Mandatar oder wie immer. Das ist der vierte. Dann die vierte Kulturunterepoche, also urindische, urpersische, ägyptische und dann. Und jetzt ist platonische Jahr neu. Das ist gewaltig. Und deshalb haben auch die Mayas aufgehört mit dem Kalender. Weil die auch das auch mitgekriegt haben, dass jetzt ein großer Einschnitt ist. Im Tempel bei den Mayas ist es aber anders, weil es damit zusammenhängt, dass unser Sonnensystem, vor allem die Sonne selber, in der Mitte von diesem Schlitz in der Milchstraße, genau dort in der Mitte konkurrent ist mit der Milchstraße. Es geht also, könnt ihr das so aufzeichnen, das ist ein ganz wichtiges Element, und der Meier den Kalender immer vorgeführt. Weil es so, also wenn man uns vorstellt, das ist die Milchstraße, die hat so was Milchiges, nicht so, und so irgendwie. Und da ist aber schwarz, das ist ein schwarzer Nebel, also schwarze Gase. Das ist eine schwarze Gase. Dicht, also materiell dichter und sonst ist schwarz. Und da geht es ungefähr die Achse durch und 5000 vor Christus wäre es jetzt zum Beispiel da und 5000 wäre da, dann ist jetzt genau unser ganzes Planetensystem, speziell die Sonne, steht hier genau in der Mitte von dem Milchstraßensystem. Und das war für die, also anders gesagt, auf uns drauf, ich sitze das Milchstraßensystem jetzt gerade drauf. Und die Meyers, die haben gewusst, das ist etwas Bedeutendes. Das kommt ja nur ganz, ganz selten vor und haben dann aufgehört. Weil sie gesagt haben, das Erleben ist so gewaltig wie ein platonisches Jahr und haben den Kalender dann sozusagen beendet, weil das so ein elementares Ereignis ist. Und es ist ja auch sicher richtig, weil die nächsten Jahre, da wird sich eben viel ändern, merke ich auch. Jetzt,
kurz Gipfel, gell? Ja, darf ich da gleich fragen?
Ja.
Soll das eine der Fisch sein und das zweite der Wassermann, die beiden Figuren?
Schwarze schaut
auch ja aus, oder? Ja, das ist eine gute Frage eigentlich. Das eine ist ein Mann, das andere hat. Nein, ich glaube, es sind schon die zwei. Das ist eine gute Frage.
Ach, das aus einem Buch heraus?
Ja, ja.
Ach so.
Das ist eine gute Frage. Beide haben zwar unten das Fischartige, könnte der südliche und der nördliche Fisch sein, müssen wir schauen. Aufgrund der hinteren Sterne. Müsste man schauen.
Es ist mehr so eine Nixe dann,
oder? Ja, es ist mehr eine Nixe, aber es kann sowohl der Wassermann sein mit seinen zwei Elementen. Das eine, wir sind auf der Erde angekommen, gerade, und heben schon wieder ab. Der Wassermann hebt jetzt schon ab. Kann aber auch sein, dass es eben die Fische sind. Aber das hinten ist ganz der Hintergrund auf alle Fälle vom Wassermann-Fische-Thema. Jetzt war es früher so, dass die Sonne die wandert, also sie geht jeden Tag, im Prinzip wird sie jeden Tag an derselben Stelle für Jahrtausende aufgehen, wenn sie nicht leicht zurückfallen würde. Mhm. Weil sie aber jetzt zurückfällt, geht sie nicht, nehmen wir mal an, 50 Grad Witter, dann wird sie immer aufgehen. Aber nachdem sie leicht zurückfällt, fällt sie ja von 15 auf 14 auf 13, kommt dann in den Fisch rein. Jetzt ergibt sich eben eine lange Periode von 2160 Jahren, wo ein anderer himmlischer, göttlicher Hintergrund ist. Und jetzt ist eine andere ideenhafte Einstrahlung. Die Grundlage ist aber immer das platonische Jahr von 26.000. Dieses platonische Jahr hat wieder unter Jahre dividiert durch 12 kommen wir auf die 2160. Wir können uns auch aufrunden auf 2200. Aber das ist einmal diese Zeitspanne, wo eine neue, deutlich merkbare, andere kosmische Imprägnierung bei uns ankommt. Die Kulturperiode, das war ja immer bekannt, das ist ja nichts Neues, aber was Rudolf Steiner jetzt dazu sagt, ist, dass sich eben so ab dem Zeitpunkt, wo die menschliche Kultur schaffend wurde, auch eine eigene, auch wieder merkbare Kulturentwicklung abtrennt. Und darum teilt er diesen Zeitraum von 2061 in zwei Teile. In einem ersten, der ist 1080, in einem zweiten, der ist ein bisschen länger, grob gesprochen, durch zwei. Der erste Teil, da läuft es so dahin, merkbar, aber der zweite Teil entsteht erst dann, wenn es kulturschaffend ist, wenn sie solche Impulse so verdichten, dass sie im allgemeinen Bewusstsein ankommen und dass alle das gleiche Bewusstseinsmuster haben, zum Beispiel logisches Denken in unserer Zeit. Das gab es früher auch schon. Die Mittelalter konnten, also einige Vorreiter auch schon logisch denken, aber so in der allgemeinen Verfügbarkeit, dass man jeden ansprechen kann und dass man von jedem voraussetzen kann, du hast jetzt eine Rechtsvorschrift oder eine mathematische Gleichung oder was, du bist in der Lage, aus dir heraus und die Hilfsmittel logisch das zu lösen. Ist erst jetzt. Das gab es früher nicht. Und so ist gemeint, Kulturperiode, da wird etwas schon so verdichtet, geistig verdichtet, dass man damit rechnen kann oder voraussetzen kann, dass man einen gemeinsamen Nenner für die ganze Bevölkerung hat, zum Beispiel alle Hellseher. Dann sind wirklich alle, und dann für uns alle, ein großer Teil im Hellseher. Dann kann ich so mit dem sprechen. Und das kann man eigentlich erst sagen, von der griechischen Zeit, wenn man ehrlich ist, dass diese Kulturprägung, die so teuflisch im Ägyptischen auch schon oder dann griechisch-lateinischen Zeit, da sieht man, ja, da ist wirklich eine Kulturperiode da, in der altindischen Zeit gab es ja keine Kulturprägung und es war einfach erwurscht sozusagen. Und in der altpersischen ja eigentlich auch nicht wirklich. Erst so mit ägyptischer Zeit und spätägyptischer Zeit eigentlich kann man merklich sagen, dass der erste Merkimpuls ist und dann wird es Kultur schaffen. Und jetzt ist es eben in der Vergangenheit so, wenn man in unsere Zeit nimmt, die nachatlantische, dass immer so 2200 Jahre dastanden und es war immer klar, weil es gab eben das Besondere nicht, was beim Wassermann ist. Wenn wir rausschauen, nächtens auf den Himmel, dann sehen wir also einen Sternenhimmel, es leuchtet schön und es ist ein ergreifendes Erlebnis. Aber der Sternenhimmel spricht nicht zu uns aus sich heraus, bitte, ich bin der Witter, da ist der Witter, neben mir ist der Zwilling oder so, oder der Stier oder der Fisch. Das sagt der Sternenhimmel. Er sagt auch nicht, dass da irgendwelche 30 Grad enthalten und er sagt gar nichts. Er gibt nur dieses Flimmern. Es wurde aus der Himmel nie eingeteilt. Wir wissen also noch nicht, wie lang der Witter ist. Ich meine, dass wir überhaupt vom Witter sprechen, ist eben, hängt damit zusammen, dass die früheren geistigen Wesen und die früheren Menschen überhaupt, also die hochentwickelten Vorreiter und Hälse, die wussten das, was auch die Inder wussten, dass es früher Weltenbaumeister gab und die haben das Herz gebaut und andere haben den Kopf gebaut und die den Kopf gebaut haben, sind eben die ganz hohen Wesen, die Throne, Cherubin und Seraphim, damit der eher die Cherubin dann, die wirklich da stehen, aber die große Hierarchie. Also wenn wir vom Witter sprechen, meinen die höchsten Wesen, der Witter, der hinter Witter steht, der Witter-Cherub, den meint man. Und dasselbe ist dann bei allen anderen Zeichen auch. Und die Alten haben also das gesehen, die wussten das, die Eingeweihten in den Jupiter und in den Sonnenmysterien in der atlantischen Zeit, das sind die Meister, die haben wieder sieben Orakelhüter gehabt, die sind mitmarschiert in den asiatischen Raum, die haben wieder die sieben Rishis eingeweiht und so hat sich das weiterentwickelt. Aber das ist der Himmel, damals bedurfte es keine Einteilung, weil man war so eng verbunden mit diesem geistigen Wesen, hat er gespürt. Aber irgendwo hatte man doch bei den Sternen so eine gewisse Marke. Also wenn man gewisse Sterne angeschaut hat, hat man gewusst, hinter den Sternen sind diese geistigen Wesen. Aber Einteilung gab es keine, weil der Sternenhimmel, der ist ja nicht gleich eingeteilt. Und er wurde ja auch nie eingeteilt, eigentlich erst im 20. Jahrhundert bei der Leidener Konferenz 1930 gab es eine Astronomenkonferenz und da hat man also jetzt diesen Sternenhimmel eingeteilt und im Prinzip die meisten haben so mit 28 oder 30 Grad, aber es gab auch Ausnahmen, eben gerade der Fisch, der hat also 37 Grad bekommen und der Krebs nur 18 Grad, also der Fisch ist doppelt so lang wie der Krebs, das andere stimmt ungefähr zusammen.
Ist das die offizielle Astrologie?
Die Astronomie.
Astrologie.
Das ist die Astronomie. Die Leidener Astronomenkonferenz 1930. Die hat das so eingeteilt. Früher war es gar nicht eingeteilt. Was wir aber haben bei unserem Tierkreis ist ganz was anderes. Wir haben also keine, der nimmt nicht Bezug auf den Himmel, der tropische Tierkreis, sondern der abstrahiert die geistige Wesenskraft, die draußen sind, ja, das ist gut eigentlich, da können wir über diese vier Urtiere noch einmal sagen. Der geht von diesen vier Tieren aus, also Tiere sind ja nicht, es sind eben diese hohen Wesen, aber die schon auch früher immer wieder erwähnt wurden. In früheren Zeiten, beim Ezechiel wurde es erwähnt, beim Presbyter Johannes, in der Apokalypse wird es erwähnt, es wird, also mehrfach wird es erwähnt, diese vier Tiere. Und die vier Tiere sind ja nicht gemeint, sondern eben diese hohen Wesen, die sind in fixe Zeichen, das haben wir letztens auch gesagt, du glaube nicht da, du hast schon, ja. Sind fixe Zeichen und diese fixen Zeichen zeigen sich ja schon bei dem Abendmahl von Leonardo da Vinci, dass das nämlich fixe Zeichen sind. Dreiergruppen, die erste Dreiergruppe ist der Witter, der Stier und der Zwilling. Die zweite Dreiergruppe ist der Krebs, der Löwe und die Jungfrau. dann der Meister selber und dann geht es weiter mit dem Johannes, mit dem Judas, mit dem, wie heißt der, Petrus, ja, und dann kommt der Steinbock, dann kommt der Wassermann und am Schluss mit den Füßen der Fisch. Kopf und Fisch. Vom Kopf bis Fisch. Und die Dreiergruppen in der Mitte ist immer, man merkt ja auch, dass die Mitte eindeutig dominierend ist. Zum Beispiel da beim Löwen sieht man es, aber auch da sieht man es. Der geht weg, der geht so und der steht in der Mitte. Das sind die fixen Zeichen. Und fixe Zeichen, das sind also, das sind die Zeichen, die in der christlichen Esoterik als Sohneszeichen, das Sohneslogos, also mit dem zwei Logoi ausgestattet. Der Vater hat drei, der Sohn zwei, der Heilige Geist einen. Das gibt es auch in der Shankhya-Philosophie, da heißt es Tamas, Rajas und Sattva. Und jetzt zieht sie überhaupt durch, auch im Indischen, im Chinesischen, ist ein Grundprinzip der Welt. Man wusste, dass die Welt von drei, die sind zwar auch wieder so weit weg, dass man es als Einheit sieht, aber doch differenziert. Der erste gibt einmal die Idee, schafft es aber nicht. Der zweite wirkt es und der dritte gibt es weiter. Und denen liegen die vier Zeichen zugrunde. Das erste ist der Adler, beziehungsweise dann Adler, Skorpion, Adler, dann ist der Löwe, dann ist der Stier, dann ist der Mensch oder Wassermann-Mensch oder auch Engel. Die vier sind es. Auf denen beruht die ganze Welt. Auf diesen vier Wesen, die wiederum eben einen haben, der schon Vorgänger war, einer, der Nachgänger war, die stehen links und rechts und somit kommen wir zu den zwölf. Vier und einer links und rechts, also gibt dann zwölf Wesen, auf denen ist das Ganze aufgebaut. Und jetzt ist es so, und das haben wir zu Anfangs auch erwähnt, dass man sich natürlich Gedanken gemacht hat, wann beginnt das Wassermannzeichen, weil bei den anderen vorherigen Perioden war es ziemlich eindeutig, auch astronomisch, ja, das geht so ins nächste Zeichen rein, da gab es nicht das Problem, man hat deutlich gesehen, wo die Sonne aufgeht. Und man konnte man den Fixstern festmachen und man hat gesehen, die Sonne geht auf, also sagen wir mal jetzt im Löwen oder wo auch immer. Der Löwe war das letzte Zeichen vor dem Krebs. Der Löwe war das Ende der atlantischen Zeit. Also durch die Löwekräfte ist das Ganze dann sozusagen ins Brodeln gekommen auch. Und eines hat sich aber ergeben, nämlich die Frage, wann beginnt das Wassermann-Zeitalter? Weil beim Wassermann ist es eben nicht mehr klar. Ich habe heute gerade die Bilderung mit, aber ihr habt es glaube ich schon zweimal gesehen, habt das schon einmal mitgehabt, da sieht man deutlich, dass es nicht deutlich ist, wo die Sonne aufgeht. Nämlich entweder beim Fisch, beim südlichen Fisch, weil es gibt zwei Fische, einen nördlichen und einen südlichen. Entweder beim südlichen Fisch oder noch beim Wassermann. Das ist so übergänglich. Und jetzt gibt es verschiedene Ansichten. Und die eine Ansicht ist ein Astrologe, das ist Seppottendorf, der hat, da gab es mehrere, die der Meinung waren, dass der Frühlingspunkt 1843 auf 26 Grad Fische ist und man noch 200 Jahre haben, dann steht er im Wassermann. Das heißt, eigentlich werde es jetzt ungefähr, ja, in 40 Jahren werde es, also ungefähr 2040. Jetzt in der Astrologie, bei den Anthroposophen oder einigen Mal ist es so, dass eben im Allgemeinen die Meinung vertreten wird, es ist freilassend, so steht es auch in den Büchern drinnen. Bei der Frau Goretzen zum Beispiel, kann ich auch empfehlen, die zwei Bücher von der Frau Goretzen, Gisela Goretzen, dass es übergängig ist, sie schreibt 2100-2200, also von 2000 bis 2200 übergängig. Sie fixiert sich, legt sie nicht fest. Also es ist offen. Und der C.G. Jung, der hat das Ganze auch so betrieben. Das war eine interessante Persönlichkeit auch, weil er hatte nämlich viele ausländische Kunden, das schreibt er öfters. verständlich wäre, ein Schweizer wird sicher nicht zum CGO gegangen sein, weil der ist mit seinem Käse beschäftigt im Emmental oder im Gruyère, im Gruyère-Käse, und da braucht er nur die Kühe und dann abnehmen, aber da solche Fragen stellen sie für den nicht, aber er hatte internationale Kunden und die waren natürlich schon viel seelisch differenzierter wie ein Schweizer, der ist relativ stabil. Und das erwähnt aber öfters, dass er internationale Kunden hat, der will damit sagen, ich bin nicht Lokalmatador der Schweiz. Und der C.G. Jung, ich will es vielleicht vorlesen, der schreibt so, in diesem Buch Äon in Zürich, schreibt er 1951, da die Abgrenzung bekanntlich arbiträr ist, das heißt also unbestimmt, ist diese Zeitangabe, nämlich, dass der Frühlingspunkt im Laufe des dritten Jahrtausends in den Aquarius eintritt, also im dritten Jahrtausend, sehr unbestimmt. Sie bezieht sich auf die wirkliche Konstellation der Fixsterne, also auf die Fixsterne da draußen, nicht aber auf das Zodion Neoton, das heißt auf den in Sektoren von 30 Grad eingeteilten Zodiacus. Er sagt, es geht bei dem Ganzen darum, um den Ideenpol, also um das Kosmische, aber das ist nicht eingeteilt, arbiträr unbestimmt, das weiß man nicht, sagt er. Also das ist nicht fix, das ist fließend. Und da sagt er, astrologisch dürfte der Beginn des nächsten Äons, Äons ist gemeint, also Wassermann, sagt er, je nachdem welchen Ausgangspunkt man wählt, zwischen 2000 und 2200 liegen. Und das ist genau das, was auch diese Frau Gisela Gorenzens sagt. Also der lässt auch offen. Aber Jung meint, es könnte sich um das Jahr 2154 oder 1997 handeln, er geht dann schon zurück, und später, das war in den 50 Jahren, ein paar Jahre später, also 51 war das Buch, geht er über auf 1950. Also 1950 ist eigentlich, ja, so ungefähr beginnt es. Wie kam der Jung dazu? Der hat sich mit Astrologie nicht beschäftigt, er hat in die Seele der Menschen reingeschaut. Und er hat aber da sehr interessante Phänomene beobachtet. Bei dieser Seelenanalyse. Und aufgrund dessen hat er diese neue Ideenströmung festmachen können im Seelenleben seiner Patienten. Ja, da kamen jetzt Sachen auf, die mit denen die völlig überfordert waren und die in der bisherigen Krankheitsgeschichte oder Beurteilung, das war was Neues. Also sowas, mit dem hat er auch noch nie was zu tun gehabt. Und er hat also praktisch nicht rausgeschaut, sondern er hat reingeschaut in die Seele und hat dort gesehen, genau dasselbe, was jemand sieht, wenn er rausschaut. Also man kann es auch so. Zudem, so kam er dazu. Also wann es beginnt, ist also. Und es ist nicht schlecht für uns, weil es muss ja nicht so ein fixes Datum sein, sondern wir sind ganz eindeutig in dieser Wassermann-Schwingung drinnen, das ist, kann ja nicht übersehen werden, ob es jetzt das Zeitalter offiziell einläutet oder nicht, ist ja nicht so wichtig, aber wir leben da drinnen, weil gerade das uranische Element ist ganz stark, wird immer stärker, immer auflösender und somit spricht vieles dafür, dass wir vielleicht ist es auch so Zwischenpuffer oder wie immer. Wir brauchen uns das gar nicht so fixieren. Tatsache ist, wir leben in gewisser Weise in diesem Zeitalter drinnen oder in dieser Schwingung drinnen. Und zufällig ist es auch nicht, dass es eben so offen gelassen wurde und letztlich ist es ja das Ende der Erdenentwicklung, weil es gibt zwar dann noch ein siebtes, aber da ist nicht mehr so viel Entwicklung drinnen. Im sechsten. Die meiste Entwicklung, und das Wichtigste ist aber das Fünfte. Das Fünfte ist eigentlich das Wichtigste, da soll sich ja das Ich ausbilden. Ohne Ich geht es im Wassermann-Zeitalter dann nicht mehr. Und aber das ist dann das Zeitalter, wo sich natürlich viel mehr tut und viel mehr spaltet und viel mehr Möglichkeiten sind. Für die, die damit was anfangen können. Da vorne steht also jetzt der Freigeist, der Wassermann-Aszendent. Das ist der Freigeist und da ist der, naja, zur Selbstdarstellung verdammte Löwe. Also da ist der Löwe als Deszendent. Der muss sich immer selbst darstellen, der lebt also in dieser ungeheuren Autorität und in dieser ungeheuren Überlegenheit, aber er ist zentriert, er kann, also auskommt er nicht, er kommt sich selber nicht aus. Während der Wassermann, der
lebt schon in diesem schnellen Bewegungsbeschleunigung, in dem Unsteten, in dem Unsicheren, in der ständigen, in dem ständigen Streben nach Neuen, im Pioniergeist, im Freigeist, und er will sie gar nicht binden. Er will sie nicht binden, er will sie auch nicht, ist auch nicht verbindlich, weil er das nicht kann, weil in der Welt, wo dann das Wassermannartige sich abspielt, das ist ja die uranische Welt, die liegt ja außerhalb vom Saturn. Und der Saturn ist der Hüter der Schwelle, der Hüter des Karmas und der Hüter eben aller Konstanten, also physikalischen Konstanten auch, Bluttemperatur, Schwerkraft, Fliehkraft und die ganzen Kräfte. Dort, wo aber der Wassermann sich aufhält, ist außerhalb der Pau dem Planetensystem, und dort gibt es keine Zeit mehr. Weil unsere Zeit reicht nur bis zum Saturn, denn er heißt ja Kronos und Kronos heißt Zeit. Dort, wo sich der Wassermann befindet, gibt es weder einen Anfang noch ein Ende. Das fällt zusammen. Darum lebt er auch, darum versteht er auch so etwas wie Tod oder Schrecken des Todes nicht, weil er lebt ja dort, wo es keinen Tod gibt. Weil dort, wo die Zeit zusammenfällt, gibt es weder einen Anfang noch ein Ende. Noch, weder Geburt noch Tod. Das gibt es in dem Moment nicht. Denn Zeit ist dasselbe wie Entwicklung. Zeit ist ein Synonym für Entwicklung. Wenn ein Kind geboren wird und es ist 3 Tage alt und man stoppt die Zeit, dann bleibt es immer 3 Tage. Also ich würde nicht leben können, aber dann bleibt es immer 3 Tage. Da braucht man nur die Zeit entziehen. Und außerhalb unseres Planetensystems sind nicht dieselben Zeitverhältnisse. Warum nicht? Ganz logisch, weil ja unser Planetensystem abgestimmt ist auf den Menschen. Der Menschen musste die Zeit gegeben werden, dass er dem Menschen, unserem Menschen entsprechend sich entwickeln konnte. Und das war halt so abgestimmt, dass es für uns gerade passt. Gedacht ist ja ein Menschenalter für 72 Jahre. Das ist 1 Grad in der Rückwärtsentwicklung der Sonne. Passt das alles zusammen? Also wenn sich die Sonne zurückentwickelt, wenn sie zurückfällt, braucht sie für 1 Grad 72 Jahre. Also für uns ist die Entwicklung so, dass wir mit 72 Jahren, oder älter natürlich, oder also wenn jemand früher stirbt, dann nicht früher, aber dass man ein gewisses Pensum, das so gedacht ist, für als Entwicklungsgut für eine Inkarnation, dass man das so abhandelt, so dass wir hinkommen. Für in unserem Zeitraumkontinuum außerhalb der Haut schaut es anders aus. Da können wir auch nicht so einfach unsere Zeitvorstellungen hineininterpretieren. Der Wassermann und überhaupt das Wassermannartige, das Uranische, der Uranus lebt ja nicht in unserem Planetensystem. Er lebt ja außerhalb. Also lebt das Wassermannartige gar nicht mal in der Welt, in der wir normalerweise verhaftet sind, der Welt des Kausalen zum Beispiel, in der Welt des Vergänglichen oder in der Welt der Liebe, in der Welt der Barmherzigkeit. Das kennt das der Uranus nicht, der kennt das nicht. Das sind fremde Worte, weil er hat ja mit uns diese Entwicklung, diese warme Entwicklung, die Familienentwicklung nicht mitmacht. Also der kennt sowas nicht. Und das ist ja das Problem beim Uranischen, weil der Uranus hat eine Ansage. Er sagt, das muss aus kosmischer Notwendigkeit passieren. Normalerweise, wenn etwas passieren sollte, dann ist es ja so, dass man sagt, ja, also wird eine gewisse Zeit dauern, dann kriegt er schon hin. Wenn es nicht geht, dann kriegt er halt ein paar Prügel, normal Prügel bei einem Menschen, kann man jetzt machen, wäre es ja nicht so schlimm. Da muss halt andochen. Aber das ist alles menschlich. Das ist alles nichts Dramatisches. Da ist man halt etwas strenger. Beim Uranus ist es aber nicht so. Der sagt Ansage und es muss sofort passieren oder in einigen Sekunden. Das heißt, er zerbricht den Menschen, weil er organisch sie nicht mitentwickeln kann, seelisch. Also wenn man ein simples Beispiel nimmt, nehmen wir mal die Skier her oder die Rodel. Also die Rodel ist ja dann voll so, was ich so diese Kufe hat, ne, das die Holz. Dieses Holz, das muss ja gebogen werden. Es wird gebogen ganz normal bei den Tischlern durch heißen Dampf. Das wird vielleicht schon jemand gesehen hat von euch. Dann nimmt man die alten Skier, hat man einfach mit der Hand so hingehalten und dann ist durch den Dampf ist das Holz aufgewölbt worden. Bei den Rodeln wurde es dann schon eingespannt, bei den Tischlern mit so Zwingen und so. Aber das dauert lange. Also bis so ein gerades, so ein Leistner gerade so eine Biegung hat, das dauert lange, weil man muss ja ganz langsam biegen über den heißen Dampf, sonst kriegt es einen Schwung. Was macht der Uranus? Der Uranus sagt, Kufe, und die muss sofort da sein. Also wie macht das? Er zerbricht es. Wenn wir nicht mitkommen und wissen, wie man in 3 Sekunden die Kufe
Kufe bieten, innerlich gesehen jetzt, dann zerbricht er uns. Er hat kein Mitleid, keine Rücksicht. Er sagt nicht, für den Armen, da braucht es aber, das kennt er nicht. Wir dürfen es für ihn nicht fordern. Er kennt keine Zeit und er kennt es nicht. Ja, man muss es irgendwie vorstellen, das Oranische ist sehr plastisch. Das Oranische, du hast, glaube ich, letztes Mal gefragt, das Oranische ist ein Prinzip, das mit uns nicht mitgewachsen ist, weil es mit unserem Planetensystem nicht zusammenhängt oder nur ganz in kleiner homöopathischer Dosis im Sonnenzustand einmal. Und jetzt, was will der Uranus? Er will uns die ganzen Fetzen, in dem Fall Fetzen nicht Hüllen, die will uns ganz rasch runterreißen, bis wir nackt, schutzlos dastehen, nur mit unserem Ich, das will er. Und er reißt uns alles runter, mit Gewalt, also kann sie niemand schützen. Er nimmt ja auf keine Zeit Rücksicht, er hat eine Vorgabe, das muss passieren, es muss die alte Weltanschauung, es muss die alte religiöse Einstellung weg, es muss die Ideen vom Sozialismus weg, es muss, und das fetzt er runter. Und er nimmt uns alles, was wir eigentlich lieb haben. Weil die Identität, die wir haben, ist ja das Angelernte von den meisten Menschen. Wir dürfen nicht jetzt nur von uns reden, wir sind ja Strebende, und deshalb auch schon viel weiterentwickelt, wie jemand, der sich noch gar nicht beschäftigt. Der kann damit gar nichts anfangen. Auch wenn es nur wenig ist, aber ein normaler Durchschnittsmensch ist ein reiner, der will nur eines unterhalten werden. Vom Fernseher sitzen, zum Festgehen, Reisen machen, der wird wieder unterhalten von Animateuren, der macht sich ja keine Gedanken. Das fetzt aber da Uranus alles weg, weil das ja nicht ich ist, sondern das sind angediente oder angevererbte oder angekaufte Hüllen. Das macht aber schnell, immer schneller. Seit der französischen Revolution ist ja ein Blutbad nach dem anderen und eine Entfremdung von Menschen nach dem anderen. Was macht der isolierte Menschen? Er macht ihn zum Super-Ego, zum Ego-Loben, aber auf einem hohen Niveau. Also Ich, nicht Ego, aber man kann das Ego jetzt und das Ich in dem Fall austauschen, aber gemeint ist ein Ich natürlich, ein Selbst. Aber er macht ihn zum Selbstloben. Also Selbstloben wäre ein Pleonasmus für Selbst, ist ja schon ein Logos, aber zur geistigen Monade oder wie zum geistigen Edelstein, also sowas, zu einem nicht teilbaren Element, kann man sagen, zu einem nicht teilbaren Geistwesen. Das heißt, er isoliert ihn, sondert ihn ab, aber er schafft das Sinnesorgan, das wir schon haben vom Uranus, sonst könnten wir ja gar nichts anfangen, und er nicht mit uns, die Selbstbezogenheit und die Individualreife prüft er. Selbstbezogenheit und Individualreife. Individualreife heißt, schaffen wir die Vorgabe des Uranus, das heißt Individualreife. Und sind wir genügend selbstbezogen? Wir müssen immer mehr selbstbezogen sein, nicht bezogen auf andere, selbstbezogen. Weil sonst wären wir ja nicht die isolierten Wesen, das will ja der Uranus. Weil das ist der nächste Schritt, ist ein anderer dann. Der nächste Schritt ist der gegenseitige, wir weiten uns im Kosmos. Und das ist dann die liebe Kraft des Neptun. Ja,
die Selbstbezogenheit ist nicht ein zu sehr Egoismus dann drin.
Die Gefahr besteht immer. Die Gefahr besteht immer mit dem Egoismus, ja. Aber da kommt es jetzt eben auf die Ich-Entwicklung drauf an. Das heißt, die Voraussetzung von Uranus ist eben diese Ich-Entwicklung, weil sonst wären wir ja ganz verloren. Also der Egoismus ist auch immer, die wird auch immer stark sein, die Gefahr. Die völlige Zerstörung, weil das Uranische ja mit dem spielen will. Das will ja das genießen und zerstören, auch im uranischen Zeitalter. Darum ist es wichtig, dass entsprechend das Ich reift. Aber das will er, ein isoliertes Wesen, das aber die Möglichkeit hat, durch ihn selber die Weltennotwendigkeit in unserem Innern durch das Sinnesorgan kennenzulernen, eben durch das Sinnesorgan, das eben Selbstbezogenheit und Individualreife prüft. Sind wir soweit? Verstehen wir, wie es weitergehen soll? Oder dümpeln wir noch im Alten dahin? Das ist das Uranische. Und gut, das wirkt sich dann auf allen Ebenen aus und ufert natürlich auch leicht aus, weil so ein Wassermann, richtiger Wassermann-Mensch, der will ja dann gar nicht mehr ins Irdische rein, weil die Möglichkeiten im Geistigen ja unermesslich sind. Da ist ja der geistige Kick sozusagen, der ist ja viel größer, als dass man im Irdischen in einen Handgriff erledigt oder sonst irgendwas etabliert. Weil das ist der ganz große Wurf jetzt, das Uranische. Ob der Mensch selber vergottet ist und unbändig ist, keine Fesseln hat, keine Einschränkungen hat, das wird aber nur für wenige sein. Also im Wassermann-Zeitalter gibt es wenige, die das gedacht ist, so die ganz große, hohe Wassermann-Ausstrahlung. Aber die Schwingung ist für alle. Die Schwingung ist natürlich für alle, weil Aszendent heißt immer Schwingung für alles, für das ganze Zeitalter. Aber die einzelnen Felder sind ja doch ganz anders. Das ist auch beim Fischezeitalter, weil die Frage beim Fischezeitalter ist ja wirklich, wieso ist es dann so ins Harte, in die Eroberung übergegangen? Weil die Fische am Anfang, sagen wir so 4., 5., 6. Jahrhundert und so weiter, das war ja eine mystische Weltrezeption. Mystisch, Gefühl, empfindlich, nein, nicht empfindlich, empfindsam, empfindlich ist der Krebs, empfindsam, sich hinopfern, aufgehen, verwesen, sein Wesen ausstrahlen in die ganze Welt, wesensgleich werden mit anderen. Und jetzt kommt dann die Brutalität, man kann schon sagen, mit den Spaniern eigentlich so. Also die Spanier waren die Weltherrscher zuerst und die Portugiesen mit Südamerika, da kann man sich auch schon deutlich sehen. Wie passt das zusammen? Ja, weil das zweite Haus, wenn da jetzt der Fisch ist, dann kommt das zweite Haus. Das zweite Haus heißt, da ist die Substanz zu Hause, da sind die Talente eines Zeitalters zu Hause, aber einfach gesagt, Dinge, Materialien. Was habe ich denn zur Verfügung? Aszendent ist die Vorgabe, welche Mittel habe ich zur Vorgabe? Ist das Haus des Stiers immer von Grund auf, welche Mittel, die muss man da sehen? Und drittens, welche Möglichkeiten, die Mittel einzusetzen? Das ist der Zwilling. Intelligenz, Kommunikation. B. Was soll sein? B. Was habe ich dafür? C. Wie operativ führe ich es aus? Das sind die ersten drei Zeichen. Jetzt war aber beim Fisch, da der Fisch und da der Winter. Und der Winter, na, was wird der machen? Im Haus der Materie, der spielt sich. Der ist ehrlich, der Winter, das ist ein ehrliches Zeichen, das ist kein böses Zeichen. Aber Blut, rein in andere Länder, da Feuer machen die am Rostbraten, das ist nichts Negatives, darf man nicht so negativ sehen. Das betrifft, die waren beglückt, dass sie so Götter gesehen haben, die so rein und technisch überlegen waren. Aber da hat sich der Winter nichts Böses gedacht, wie das heute. Die heutige Böse ist wirklich was Böses, was arimanisch, satanisches Böses. Aber das war auch nichts Gutes in dem Sinne, das will ich nicht sagen. Aber es war natürlich einfach so von innen kommen, so diese Triebmentalität, das war der Triebleib auch noch, auch wenn es schon Verstandeszeitalter ein bisschen eingeleitet war. Und der ist also in fremde Länder und hat dort genommen, was es zu nehmen gab, geplündert, gebrandschatzt, hat sich gefreut, ist nach Hause, jetzt verkaufen wir es wieder, hin und wieder geplündert und gebrandschatzt. Aber das passt durchaus zusammen mit dem Fisch, weil mit dem Fisch hat es ja nichts zu tun. Aber das zweite Haus, das Haus des Stiers, wo es um Habitate gibt, also was habe ich, was kann ich mir aufbauen, ist wohl ein Winter. Und der Winter ist aber nicht der Stier ist selbstverliebt und träumt. Aber der Winter, der träumt nicht, der will nach Hause und will da mit seinem Messer, mit seinem Schwert oder was er wieder die Welt erobern. Der will, das ist ja ein Zeichen, das aus Phosphor besteht. Ein Phosphorzeichen oder Sulfur. Sulfur ist das ja ähnlich, ne?
Sulfur, ja.
Also, da tut sich ja was. Und der will einfach impulsiv sein. Er will, der kann es gar nicht erwarten. Und da haut er halt zu, das macht aber nicht aus Bösartigkeit. Er ist naiv, skrupellos. So könnte man vielleicht beschreiben. Naiv, skrupellos. Skrupellos ist er schon. Aber er hatte diese raffinierte, denkerische Bösartigkeit. Das hat er ja nicht. Aber darum war im Winterzeitalter plötzlich die Eroberung so stark. Weil das zweite Haus ist eben im Winter. Und somit spielt das Fischartige dann nicht mehr so eine große Rolle. Das entwickelt sich dann halt weiter. Am Schluss. Ja, ja.
Was hat der Uranus dann, das Uranische, ja, was du immer wieder sagst,
ja,
mit dem
Wassermann zu tun?
Wassermann,
ja. Ja. Naja, es ist so. Ein Zeitalter wird benannt, nach dem Tierkreiszeichen, wo die Sonne zurückfällt. Also wenn da jetzt der Witter wäre, dann fällt es zurück. Da haben wir einen Fisch, da haben wir einen Wassermann. Wenn da der Steinbock wäre, der ist er nicht, dann wird es zurückfallen, dann fällt es so zurück. Also es fällt zurück vom Löwen zum Krebs. Und dann fällt es nach dem Krebs zurück zum Zwilling. Wenn jetzt die Sonne zurückfällt, Da geht es in einem neuen Zeitalter auf, also in einem neuen Sternbild auf. Und in dem Fall, das können wir jetzt mal lassen, ist da der Löwe. In früheren Zeiten, das ist in der atlantischen Zeit, gibt es jetzt, wenn der Löwe in der atlantischen Zeit den Aszendent macht, gibt es jetzt eine Löwenschwingung. Wo muss man aber da hinschauen? Auf den Herrscher des Löwen. Das wäre in dem Fall die Sonde. Habe ich aber jetzt nicht den Löwen, sondern den Krebs, dann muss ich schauen, was ist mit dem Mond in der altindischen Zeit. Der Mond ist der Indikator, der uns sagt, wie ist die altindische Zeit von ihrer ganzen Schwingung gewesen. Dann gehe ich wieder zurück, habe ich Merkur beim Zwilling und dann die Venus im Stierzeitalter. Dann gehen wir zurück zum Fisch. Beim Fisch ist der Jupiter, das ist auch dieser heimliche König. Das Fischartige hat die Ohnmacht im Äußeren, aber die Vollmacht im Inneren, kann man sagen. Vollmacht über sich ist auch eine Macht. Eine größere wie äußere im Allgemeinen. Also müsste man den Jupiter untersuchen, aber beim Fisch kommt noch der Neptun dazu. Jetzt geht es aber den Wassermann. Wen müssen wir da untersuchen? Den Chef des Wassermanns. Und das ist der Saturn. Aber jetzt der andere Saturn, nämlich nicht der Steinbock-Saturn, der härtet, der strukturbildend ist, der das Gesetz repräsentiert auch, sondern der Steinbock, der Saturn ist ein anderer, ein Befreiter, der ist schon eigentlich ein kleiner Uranus. Und der Hauptherrscher aber ist der Uranus. Das heißt, wenn wir die Qualität des Wassermann-Zeitalters beschreiben, dann können wir es beschreiben nach der Qualität seines Chefs, wenn man so sagen darf, und das ist der Uranus. Das heißt, sagen wir mal, wir haben ein Zeitalter der Monarchien. Dann beschreibe ich die Monarchie, die letzte österreichische, nach dem vorletzten Kaiser Franz Josef. Dann sage ich, 60 Jahre österreichische Monarchie ist gleich Franz Josef. Jetzt kann man mit dem Franz Josef was erzählen, seine Reformen oder was er versäumt hat oder wie er gelebt hat. Kann ich jetzt also 60 Jahre über den Franz Josef sprechen und in Verbindung bringen mit dem Herrscherstil des Franz Josef? Kann man so einfach sagen als Beispiel. Dann kommt die erste Republik, da kann man wieder was sagen. Und so ist es auch beim Wassermann. Wenn wir ihn charakterisieren, müssen wir den Herrscher vom Wassermann charakterisieren. Das ist entweder der neue Saturn, den können wir genauso charakterisieren, weil er nichts anderes ist wie der Uranus. Der Uranus ist nur eine höhere Schwingung. Und wieso, könnte man fragen, gibt es überhaupt einen Herrscher? Wieso braucht er also ein Segment an Herrscher? Naja, weil eben diese 12 göttlichen Wesen, ganz am Anfang schon waren, die sind ja was Geistiges, im kosmischen Sinn was Höchstgeistiges. Und die haben eine Beziehung eben zu uns auch. Und das Erste, was das Geistige schafft, ist immer was Seelisches. Es muss immer was Seelisches aus sich entlassen, eine Substanz schaffen. Das ist schon was Minderwertigeres wie was Geistiges, weil es ja nicht zu rein ist. Das Geistige und etwas Erzeugtes ist, also kein eigener Generator ist, der sich selber generiert, sondern erzeugt ist. Und dieses Seelische ist aber nichts anderes wie Planeten. Die Planeten, die sie bewegen, das ist das Seelische. Wenn wir das Geistige überhaupt, wenn wir sprechen, was ist der Geistige, sind es die höchsten Wesen. Dann haben wir das Seelische, die Planetenprinzipien, also Mond und so weiter. Und als Drittes eben eine Erlebnisqualität, die es im Kosmischen auch gibt, aber auf im kosmischen Ausmaß, die bei uns dann in die Häuser sind. Das Haus des Ich, das Haus des Du, das Haus der Rechtsgeschäfte, das Haus der Wissenschaft, das Haus der Herkunft, das gibt es auch im Kosmischen. Da gibt es genauso Wissenschaft, genauso Herkunft, aber nicht mit unserer jetzt vergleichbar. Aber auch da gibt es so etwas Ähnliches. Sonst würde man es nicht bei uns so nennen. Ist halt da in einer anderen Dimension wie bei uns. Darum gibt es drei Elemente. Es gibt diese Tierkreiszeichen, das ist einmal was rein Geistiges, wo dahinter stehen die höchsten Wesen. Und dann außerhalb noch die Trinität, die wieder getrennt wäre. Dann haben wir die Planeten. Und jetzt tun sie aber immer zwei zusammen, zum Beispiel der Witter und der Skorpion, tun sie zusammen und sagen, wir nehmen unseren eigenen Ambassadeur, einen Botschafter, einen Repräsentanten von uns. Oder wir nehmen den und der hat aber jetzt zwei Funktionen. Beim Witter hat er eine andere wie beim Skorpion. Aber trotzdem, ist ein Maß, bei beiden ist ein Maß. Weil Witter eben hauptsächlich durch die Denkkräfte und durch das, ja, was dann später beim Pluto so wichtig ist, naja, bei den Denkkräften hauptsächlich und beim Skorpion eben bei der Pumpa seiner eigenen Seelensubstanz, indem das Maßische jetzt verwendet wird, die eigene Seelenfrucht, eigene Seelenstoff zu bändigen, umzubauen, und da muss man es zuerst einmal eben aufbrechen. Also man tut sich selber weh, um es so zu sagen. Anders geht es ja nicht, weil sonst entsteht ja kein Bewusstsein. Wenn der Mensch glücklich ist und er lacht und er himmelhoch jauchzend ist, dann bekommt er ja kein Bewusstsein. Da ist kein Bewusstsein da, weil er sich entspannt. Das ist ja nicht bewusst. Aber wenn er einen Hüpfschlag kriegt und er steht so da und er hat Schmerzen, dann bekommt er Bewusstsein, dann Schmerzbewusstsein, wenn er lacht. Also je mehr Schmerzen ein Mensch hat, je mehr Leiden, desto höher kann er sich entwickeln. Wenn er sehr froh über dahin tänzelt und wenn er auch innerlich so wäre, nicht nur wenn er so ausschaut, dann wäre es relativ würde er geistig, würde er nicht viel zulegen. Beim Skorpion muss er sich, darum ist es das Zeichen des Schöpferischen. Mir ist das neulich immer eingefallen, das heißt das Schöpferische, der Zyklus jetzt von Wolfgang, das Schöpferische ist das achte Haus, nicht das Skorpion alleine, aber das achte Haus. Dort ist das Schöpferische. Warum? Weil nur in dem Haus, was geschöpft wird, geschaffen wird, das Haus der Kreationen. Weil sonst wird in keinem Haus was Neues geschaffen. Weil wie kann jemand was Neues schaffen, indem die Seelische den Geist umwandelt? Sonst kann ja jetzt nichts umwandeln. Das Körperliche kann ja nicht den Geist, das ist ja was viel komplizierter ist. Das Ätherische auch nicht. Er kann ja nur Seelische umwandeln, den Geist. Von seinem eigenen Geist, wo er Tüpfel hat. Und das macht aber der Skorpion, indem er sich eben stirb und werde immer wieder diese Drangsal und diese unheimliche skorpionische Manie und diese Drangsal ständig mit sich zu arbeiten, immer andere zu beobachten, immer genau alles zu registrieren, alles zu wissen. Ah, ich weiß genau, warum du das machst, weil du so denkst, weil du das beabsichtigst. Das geht den ganzen Tag schon bei Skorpionen. Also die sind nicht nicht jeder mag sie, wird es so aufmerksam auch sehen, so durchdringend und so, was nichts Unangenehmes ist, wenn man es kennt, im Gegenteil, also man freut sich richtig drüber, aber nicht jeder vertragt es auch, weil es eben so eingreifend ist in die Sphäre anderer, so dieses bis zum Letzten gehen, weil da muss man auch immer bis zur letzten Grenze gehen, sonst ist ja ein seelischer was seelisch Schwarzes nicht ins helle Weiße umgewandelt, ins Licht umgewandelt. Da muss ich bis zum letzten dranbleiben, bis ich sage, jetzt habe ich es geschafft. Und da, bitte ernst.
Ja, red nur weiter, wir sitzen ja alle mit verschränkten
Händen. Ja, naja, es heißt eben so schon anwesend, die ausgenommen, weil es gibt ja bei uns keine Skorpione, also ist das ja. Das ist die andere Mars-Funktion, von der es hinausgeht. Der Mars hat zwei verschiedene Funktionen. Beim Witter, da ist er unmittelbar, da ist er eben so naiv nach außen gehend. Und beim Skorpion ist er viel hintergründiger oder innengründiger, weil er eben die wichtige Aufgabe hat, was Neues zu schaffen. Und was Neues schafft man nur, entweder man schafft es aus dem Nichts, aber das ist ja normalerweise nicht der Fall, da muss jemand schon viel höher entwickelt sein. Er schafft es aus dem, was er hat. Wenn er einen Sauerstoff hat zum Beispiel, irgendwo im Garten oder irgendwo im Keller, da muss er mit dem, was er hat, sein Kellerareal ist, muss er halt ein schönes Beet oder im Garten zusammenkriegen. Etwas anderes hatte er nicht. Und wir haben auch nur Seelische, wir können nichts anderes umschaffen. Das ist eh schwer genug. Und das ist eben die Kraft vom Planeten, vom Wandelstern, weil er wandelt Mars, dass er eben die zwei Zeichen auf unterschiedliche Art bedient. Das eine ist der Kopf und das andere sind die Geschlechtsorgane. Beide haben aber wichtige Funktion für den Pluto wieder, weil die Geschlechtsorgane, die dem Skorpion im Einge da geschenkt wurden durch das Wechselwirkung mit der Stierkraft, das war ja auch im Brunnen, diese Kraft, das ist ja dem Skorpion erst später durch lange Wechseln eingraviert worden. Weil der Skorpion, also der Adler hat ja nichts da unten. Der Adler ist ja eben so etwas unheimlich Schönes, aber eben nur im Kopf. Weil sonst, wenn man die Flügel stutzen würde, ist ja nichts da. Und
dieser untere Teil ist eben das Reproduktionszentrum und Reproduktion hängt eben mit Fortpflanzung zusammen und diese Fortpflanzungsorgane da unten sind ganz unbewusster Art, also wenn wir es anders sehen. Der Mars fängt sich im Menschen einmal im Blut. Dort fängt er sich, weil dort ist ja das Eisen drinnen, das vom Mars kommt, und mit dem Eisen verbindet er sich, so entsteht überhaupt eine Schöpferkraft und ein Kräftestrom. Mit dem verbindet er sich, also unser Blut, da ist der Mars drinnen und der macht den Blutkreislauf jetzt. Aber wenn er jetzt nur von den Organen zur Auffrischung verbraucht würde, der Blutkreislauf, dann stirbt der Mensch und das ist erledigt. Aber er könnte sich nicht fortpflanzen. Da braucht er extra Organe, nämlich die Geschlechtsorgane, und mit denen kann er sich fortpflanzen, also sonst wird es ja keine Menschheit geben. Das ist das eine. Ein unbewusstes Organ, das vom Mars dazu dient, schöpferisch zu sein in Form der Generationenabfolge. Das zweite ist aber auch ein Vererbungsorgan, da wird was Geistiges vererbt, Philosophie oder was immer, Kunst, aber das ist im Kopf. Und das ist als Zeugungsorgan noch unbewusst. Und die beiden Maßelemente, also Sexualorgane und Kopf, Gehirn, die verbindet im großen Zusammenhang wieder der Pluto. Denn der Pluto herrscht sowohl beim Skorpion als auch beim Widder. Aber ich habe das jetzt falsch gesagt, ich habe es gleich umgekehrt. Das ist bewusster Kopf und das Sexualorgan ist ein Pluto. Ich habe es gerade falsch gesagt. Ja, es ist klar, also der Kopf ist ja bewusst. Und das heißt, der Mars herrscht den Skorpion und den Widder. Aber es ist noch dabei beim Skorpion eben auch der Pluto. Und der Pluto ist nichts anderes als im großen Sinn sich manifestierende Weltsexualität. Das gibt es auch. Es gibt auch eine Weltsexualität. Und der verbindet beide Elemente. Wer herrscht das sowohl hier beim Kopf als auch bei den Sexualorganen? Also der Pluto hat gewaltige Kräfte, die er einsetzen kann. Aber wir sind vom Mars ausgegangen. Mars herrscht im Widder. Auch stark Forscher und so, die sind auch stark maßig, weil der Widder hat ja eine Kraft. Das ist noch was beim Widder, das ist auch wichtig. Das ist ein besonderes Zeichen. Das sticht von den anderen auch ab, weil die Sonne und der Mond, das sind unsere beiden Lichter. Das sind die, in denen wir am engsten verbunden sind und ohne die man überhaupt nicht erleben könnte. Wir könnten auch mit anderen, ohne andere nicht leben, aber der Mond und die Sonne, unsere Begleiter. Also die Sonne, ohne der Sonne gibt es ja gar nichts, weil der Stein und die Pflanze und das Tier besteht nur aus Sonnenlicht, komprimiertem Sonnenlicht, aufgewickeltem Sonnenlicht. Die Sonne gibt die Vitalität und sie ist gestaltbildend, das haben wir auch letztens auch gesagt, gestaltbildend. Das heißt, wenn wir denken und einen Begriff bilden, brauchen wir auch eine Gestalt. Das ist nicht nur die äußere Gestalt. Kommt teilweise auch vom Mond, aber das ist jetzt wieder was anderes. Vitalität, überhaupt das Leben ist die Sonne. Und der Mond hängt mit dem Weichen zusammen, mit dem mütterlichen Urgrund, mit dem noch nicht geschiedenen, mit den noch ungeschiedenen Elementen da unten, also wo die Mütter leben auch, und auch mit dem Denken, aber nicht mit dem Denkprozess, sondern mit der Reflexion des Denkens, also mit dem Bild. Mit dem Bild, das kommt, weil der Mond hat ja nichts Eigenes, er schickt uns ja das Sonnenlicht von der Sonne. Er ist nicht einer, der ausstrahlt, sondern einer, der empfängt. Und das ist auch das Prinzip des Krebses. Er empfängt, also er hat nicht die Kraft, dass er nach außen geht, weil er amorph ist, da ist keine Struktur drinnen. Und die Sonne herrscht nur ein Zeichen, der Mond auch, während alle anderen Planeten ja zwei Zeichen herrschen, also der Mars herrscht den Winter und den Skorpion, der Merkur herrscht den Zwilling und die Jungfrau, den Jupiter herrscht den Schütze und den Fisch, der Saturn herrscht den Steinbock und den Wassermann. Allerdings beim Wassermann ein anderer, weil die kommen hintereinander, zeigt ja schon, dass da was nicht stimmt. Nicht stimmt im Sinne dessen, dass die verschieden sind.
sondern sie sind eben, dass sie gleich sind, sondern sie sind eben verschieden. Jetzt ist aber der jetzt herrscht doch die Sonne nur in einem Zeichen, nämlich beim Löwen. Der Löwe ist ein besonderes Zeichen, weil da herrscht die Sonne. Und das zweite ist der Krebs, weil da in dem Krebs herrscht der Mond. Aber jetzt ist eine Frage, wo ist die Sonne erhöht? Nämlich im Widder. Dort ist die Sonne erhöht. Das ist das höchste Zeichen in dem Sinne. Nicht die Größe, die der Skorpion hat, der hat ganz andere Kräfte drinnen. Weil nur der Skorpion hat alle drei trans-saturnischen Planeten. Das hat niemand drinnen sonst. Die drei Planeten. Das sticht von allen ab. Aber wenn man die Sonnenkräfte nehmen, dann ist der Widder das Stärkste. Also Widder ist immer was Besonderes. Das heißt aber nicht, wenn wir hören, der hat eine Widder, sondern das kann versteckt sein durch einen Aszendent, durch ein Quadrat und so Verschiedenes. Aber an sich, der Widder ist das Höchste. Wenn die Sonne im Widder erhöht, also ist einfach, braucht man nicht weiter viel dazu sagen, und die Sonne so. So eine Zukunft, das ist ja immer die Zukunftsentwicklung unserer Sonne. Und der Erhöhung versteht man die Karriere der Sonne, ihre Entwicklung. Also das ist das, was Zukünftiges. So wie wir eben auch die Stimmorgane in einem Prozess sind, der gebärend sein kann, also wo wir von einem neuen Geburtsorgan oder sowas Ähnlichem sprechen können. Das ist auch ein Zukunftsthema. Heute ist es noch nicht so, aber in Zukunft, nicht, das sagt der Rudolf Steiner, wird da eben eine Logoskraft entstehen. Und die Geburt erfolgt da, aber ein Kind in dem Sinne kommt so nicht raus wie heute. Aber der Mensch zeigt sich eben so weiter. Es gibt eben immer Zukunftsperspektiven und was Zukünftiges. Und Erhöhung heißt immer was Zukünftiges. Da entwickelt sich der Planet auch höher. Die Sonne ist am höchsten im Winter. Und so wird eben von diesem geistigen Wesen werden ihre Repräsentanten in unser Planetensystem reingeschickt. Da tun sie immer zwei zusammen, mit Ausnahme der Sonne und mit der Ausnahme vom Mond. Und somit haben wir Geist, Seele und das Irdisch-Stoffliche. Der Geist, darum, die Seele, die Planeten und das Irdisch-Stoffliche, die Häuser. Also dort, wo sich eben das auf. Ist eigentlich ein klarer Aufbau. Und wenn man so hinschaut auf die Horoskopzeichen, dann sieht man schon einmal, worum es überhaupt geht. Sonst kommen wir nie mit, worum es da geht. Gibt so viele Sachen. Das ist ganz was Einfaches, was man auch am Himmel sehen. Die Fixsterne, alle Fixsterne, wer eigentlich da ist. Drumherum, nicht nur unsere, sondern alle. Die Milchstraße überhaupt, könnte man alles einzeichnen oder malen, könnte man das auch, wenn jemand geschickt ist. Und die Planeten sieht man auch. Und unsere tätigen Felder, die sieht man nicht. Also die sind also im Irdischen, auf der Erde.
Also was hat der Uranus mit dem Wasserzeichen?
Der Schilf. Er gibt die Qualität und die Qualität vor. Die Qualität heißt, er montiert alles Altes ab, er kennt den alten Zeitbegriff nicht, er ist ein Egomane. Das Ich wird immer stärker, also nicht, er wird nicht ein Ego im alten Sinn, sondern er reißt, man kann nur sagen, reißt, zerfetzt alles, was nicht Ich ist. Und es bleibt das Ich über. Wenn aber jemand kein Ich hat, dann verkommt er. Ja, das kann er nicht tun, er kommt da nicht mit. Er muss ein Ich haben, weil es muss ja was überbleiben. Wenn nichts überbleibt, dann ist er nichts da. Darum ist das nicht die Voraussetzung. Also er schafft einen vereinzelten Menschen. Er isoliert den Menschen völlig. Also die Zukunft wird nur der bemeistern, der auf sich selber stehen kann. Der andere wird es nicht bemeistern. Weil der Uranus nimmt jeden alles. Da kann sich keiner, weil das die Qualität ist, die jetzt schon beginnt und die immer stärker wird. Das ist ihm sein Wesen. Der isolierte, vereinzelte Ego-Mensch oder die Monade. Aber er hat eben auch dieses Prüforgan, er erscheint in unserer Wahrnehmung so, dass er ein Prüforgan ist. Wie schaut es denn aus? Kannst du schon diese Ich-Bezogenheit, kannst du schon Aussagen machen? Hast du schon verstanden, worum es geht sozusagen, wie es weitergeht? Dann ist es einfacher für dich, kriegst nicht so viel Widerwärtigkeiten. Verstehst du auch mehr, durchdringst das ganze Leben mehr. Wenn das jemand aber nicht hat, das Organ, oder nicht entwickelt, ist dem Uranus letztlich gleich.
dann wird er eben zerfetzt. Und zerfetzt im wörtlichen Sinne, auch körperlich zerfetzt. Also bleibt nichts mehr über. Nervenkrankheit, Geisteskrankheit, alle Formen, Neurasthenie, Dynastie, also all diese ganzen Schädigungen, Selbstmorde, das ist klar, weil dann kann er den Menschen immer ohne Ich im Wassermann sein, das ist nicht Ding, das sind ja ganz andere Kräfte. Heute ist es ja, oder bis heute war es ja kein Problem. Der Mensch hat ja gar nicht sündigen können, außer so ganz harmlose Sachen, weil er ja keine Kraft hatte. Er hatte ja kein Vermögen, weltgestaltet einzugreifen. Ja, was ist das, wenn jemand seinen Acker planiert? Da greift er ja nicht unbedingt weltgestaltend jetzt ein. Natürlich tut er auch was, aber das ist ja nichts Großes. Aber jetzt sind ganz andere Kräfte am Werk, sodass früher das, die Zerstörung, die ein Mensch anrichten könnte, war ja noch beschränkt. Also so viel konnte er nicht, was konnte ein früherer Mensch da schon anstellen, was die Welt betrifft. Er konnte ja nicht die Luft verschmutzen oder er konnte nicht durch die Mikrowellenstrahlen den Ätherorganismus der Erde beeinträchtigen, davon ist ja gar keine Rede. Aber das wird aber in Zukunft alles möglich sein. Und wenn da jetzt die Technik, um das geht es nämlich im Wassermann-Zeitalter, Technik und wieder Technik, wenn die nicht geistdurchleuchtet ist, das sagt der Rudolf Steiner sicher auch mehrere Male, wir kennen es ja von ihm, wenn das nicht der Fall ist, auf das kommt es mir jetzt drauf an, dann ist der Untergang vorprogrammiert. Also es muss die Technik, die muss, und das ist ein wichtiges Element der Anthroposophie, die Technik muss geistgetragen sein. Weil die Technik lässt sich nicht verhindern, wenn jemand glaubt, dass die Technik interessiert man nicht, wenn ein Anthroposoph, die Technik nimmt auf ihn keine Rücksicht. Die entwickelt sich rasch, immer neuer und es gibt keine Grenzen. Die Technik wird alles machen, was technisch möglich ist, kommerziell verwertbar ist. Ganz einfach. Es gibt keine moralischen Grenzen. Im Wassermann-Zeitalter also schon überhaupt nicht. Also wenn jemand glaubt, das macht man nicht und das tut man nicht, das gibt es gar nicht mehr sowas. Alles machbar. Wenn es aber jetzt nicht Geist getragen ist, wenn es nicht Geist durchleuchtet ist, ach, das kommt so drauf an. Dann ist natürlich auch Geist drinnen. Ein Geist ist schon drinnen. Der Erfindergeist, aber das ist vom Schwarzen.
Genau.
vom Arimanischen. Der ist natürlich, der Geist ist ja immer drinnen, aber es ist ja anders. Um das geht es eigentlich. Und wenn das eben, und darum ist das mit der Technik, ist wirklich, man muss das immer wieder sagen, wenn man das geringschätzt und sagt, das ja, interessiert mich weniger, es kommt ja trotzdem, aber es wird dann umso weniger kontrollierbar im Positiven, weil das nimmt dann, ist dann in einem System des Arimanischen, da gibt es keinen Eingriff mehr, da kann man nicht mehr sagen, ich möchte, das gefällt mir nicht und wir beten auf Adons oder sowas oder Anthroposophen, das ist eine andere Welt. Hat überhaupt keinen Einfluss mehr. Wenn es nicht jetzt im Aufbau schon einverwoben ist, als Blutkreislauf, als Geistiger, wenn man das so sagen kann. Ist ein wichtiges Element, und hat das Rudolf Steiner öfters erwähnt. Das muss man mit einer ganz großen Zukunftsperspektive sehen. Sonst
kann die Technik befestigt werden?
Ja, vom Erfinder.
Der Anwendung oder
nein, in jeder Weise kannst du. Nein, es kann aber durch geistig werden, erstens mal in seiner ganzen Struktur des Aufbaus und auch in der Art, wie es verwendet wird, durch moralische Kräfte. Also, das ist ja im Wassermann-Zeitalter auch so, dass durch diese großen Beherrschung der ganzen Massen der Menschen, die reguliert werden müssen, die Maschinen so kompliziert sind, die dürfen auch nie abgeschaltet werden, die müssen also immer ständig auf Hochtouren laufen, dass es eine gewisse Regel ist eben, dass nur charakterlich starke, moralisch starke Menschen überhaupt so Maschinen anwerfen können. Anwerfen, sagt es jetzt so im üblichen, das ist ja nicht gemein.
Die Kopplung immer stärker werden zwischen Mensch und Maschine.
Ja.
Die wird also gewisse seelisch-geistige Voraussetzungen notwendig machen, dass das funktioniert.
Ja. Und die ätherische Anteile hat dann.
Ja.
Sie hat pflanzlich, ist eine Pflanze, ist keine tote Maschine, wie gehört. Und eben diese, das heißt, das muss einverwoben sein, aber diese seelisch-geistige, wenn es nicht einverwoben ist, dann ist es, dann kann man sich nicht dazu denken. Das geht nicht, indem sie jemand denkt mal was rein, das ist dann zu wenig. Darum ist das so wichtig, weil das ist das Element der Zukunft und das andere ist Spielerei, wenn man das nicht, das ist eines, es gibt ja verschiedene Elemente, aber das ist ein wichtiges Element.
Verstehe ich nicht.
Naja, ist klar, wenn man diese ganze Äthertechnik oder so heute noch nicht wirklich haben oder auch nicht verstehen, aber das ist die Idee von der Strada-Maschine zum Beispiel im dritten Drama. Das ist genau die Idee, dass das letztlich eine Maschine ist. Ich meine, es wird nicht so deutlich ausgesprochen im Drama, was wirklich dahinter steckt, aber letztlich läuft es auf eine Maschine hinaus, die also so eng mit den Menschen verbunden ist, dass sie nur reagiert oder arbeitet oder überhaupt tätig ist, wenn der Mensch entsprechende geistige Qualitäten mitbringt, und sonst funktioniert sie nicht.
Weil es muss dieselbe Schwingungsebene sein. Das kann mir auch stimmen.
Während der arimanische Technik ist genau umgekehrt. Ja. Die funktioniert eigentlich am besten und klarsten
Genau.
Das will sie, wenn das Ich völlig ausgeschaltet ist.
Wenn keine seelische, überhaupt nichts seelisch Störendes drinnen ist. Sondern ein kaltes Herz.
Genau.
Drückt auf.
Völlig ausgeschaltet.
Genau. Aber das war der Kili-Motor oder auch der Tesla und so, da gibt's ja so viel Literatur und so viele Filme heutzutage. Der hat ja auch sogar, die haben ja schon sogar
welche.
Also, und die ganze Frill-Technik, die gab es ja schon in den 20er-Jahren, also das, an dem hat man ja immer, nur ist es halt nicht serienreif geworden, und das kommt aber, und das wird sehr bald da sein, das wird immer lang dauern, und Stück für Stück natürlich, aber das kommt, und da muss eben ein moralisches Fundament sein, charakterliches Fundament, weil die Verantwortung, die haben, ist nämlich so groß. Der Mensch spielt in Zukunft überhaupt keine Rolle mehr, spielt heute schon keine mehr, obwohl das die meisten nicht mitkriegen, weil es ein störender Faktor ist, und es muss auch so sein. Der Mensch muss aussortiert werden, weil die Menschen können sowieso die ganzen komplizierten Kreisläufe nicht mehr verstehen, das ist viel zu kompliziert, und sie wollen auch nichts anderes als unterhalten werden. Sie wollen am Kreuzschiff mit den Animateuren fahren, sie wollen zum Inselfest, sie wollen zur Weinverkostung, sie wollen in die Klimtwiller sich das anschauen. Ist ein reiner Konsum und nichts sonst gar nichts, aber mit Bildung gar nichts zu tun, mit Kultur. Das ist reiner Konsum in Wirklichkeit. Ist natürlich ein Unterschied, ob ich ein Würstelstand ist oder ob ich in ein Museum gehe, ist keine Frage. Ist ein gradueller Unterschied, ist nicht dasselbe. Aber die Haltung ist, ich konsumiere was und schaue mal schön das Bild an. Passiv. Und da kommt der Mensch immer schwerer raus, weil nämlich die großen Entitäten und Hollywood und wie immer, das ist egal, was das jetzt ist, aber gemeint sind diese ganzen Medien und so weiter, die haben einen Lauf, der sich selber immer nachschafft und ernährt. Da brauchen sie aber Leute, die das verzehren. Und verzehren tut der Durchschnittsmensch. Dadurch, dass er aber immer passiver wird, kommt er immer weniger dazu, erstens einmal das kritisch zu betrachten und das Niveaugefälle mitzukriegen. Das wird ja immer niedriger, damit der Mensch immer mehr enticht wird, immer mehr weniger selber eine Persönlichkeit ist. Denn so lässt sich die Masse relativ einfach zusammenhalten. Da gibt es ganz einfache Parameter. Er kriegt eine gewisse Wohnung, er darf einmal im Jahr auf Urlaub fahren, er kriegt also medizinische Versorgung. So ist das gedacht und so läuft es bestens. Die Menschen wollen nichts anderes. Es gibt nur ganz wenige, die was anderes wollen. Das sind aber nicht Prozente, das ist vielleicht ein paar, ganz wenig, also bestenfalls ein Prozent, die wirklich sagen, nein, ich habe keinen Fernseher, nein, ich mache wen einen Abenteuerurlaub, aber nicht einen, den man kaufen kann, den nicht, sondern in dem im Waldviertel einmal mit 200 selbst im Wald, ohne dass ich was mit habe, verköstigt. Ja, solche Menschen gibt es aber nur ganz wenig, die sagen, nein, ich besuche keine Schule, ich lerne es mir selber zu Hause. Man hat auch seinen Nachteil, aber die gibt es ja einfach nicht. Also, und diese Gedanken machen über die ganze Aufbereitung, der Darstellung der heutigen Welt, die gibt es einfach. Die suchst du umsonst, weil es halt zu wenig gibt. Aber jetzt ist ein großer wirklich Anschub von qualifizierten Menschen, die auf sich stehen, auf sich begründen, ohne Hintergrund, ohne irgendeine Färbung, direkt diese geistigen raketenartigen Aufbau haben, die wirklich so nach oben steigen. Das ist jetzt deutlich merkbar. Es war noch nie merkbar, aber jetzt es gibt ja sehr viel Positives auch im Wassermann-Zeitalter. Das ist ja ganz klar, das ist ein Traumzeitalter, von dem träumen ja schon viele. Aber nicht die jetzt vom Wassermann-Zeitalter reden, wo alles frei ist. Da ist nämlich nichts. In Wirklichkeit ist das die größte Diktatur. Nur die hohen Wassermann-Eingeweihten, für die ist es deshalb frei, weil es jetzt auch frei wäre für sie, aber die Fähigkeiten haben es erst dort in der Vollkommenheit. Und deshalb ist für die, der Mensch ist eben dann wirklich der Gott. Und nicht mehr Mensch. Und das ist ja im Wassermann-Zeitalter, ich habe am Anfang schon einmal gesagt, das große Mysterium ist der Alltag. Und das größte, die Verehrung der Götter. Aber der Mitmenschen. Andere Götter gibt es nicht mehr. Der Mensch schaut nicht mehr zum Gott drauf, nur zum Mitmenschen. Der Mitmenschen und seine Bewegung, wie er schaut, wie er reinkommt oder was er nicht sagt, das ist das göttliche Erlebnis. Und nicht mehr, ja, tausende Götter sollen mir helfen, die Meister der Weisheit, die sollen runterkommen, und die gibt es nicht mehr. Es gibt auch keinen Meister der Weisheit, der Menschen hilft. Das ist ganz ausgeschlossen. Weil die hohen Wesen, die sind überpersönliche Wesen, die tun nichts und helfen niemandem, wenn er einen Bauchweh hat oder sonst was. Und der Wassermann kennt das schon, der beschäftigt sich mit dem gar nicht mehr. Der ist selber, der andere ist für ihn das, der Gott. Der andere, weil er ja ein göttliches Wesen ist, der hat ja das Mana schon drinnen. Denn wenn wir über unser Planetensystem, über den Saturn hinausgehen, da träufeln uns ja die Engel schon das Mana sein, weil wir selber sind dann schon Engel, weil die Voraussetzung, durch das Ich ja schon da ist, überschreiten den Hüter der Schwelle, das ist der Saturn, sind in der, Uran, in der uranischen Sphäre, und da werden wir selber jetzt mit den Engeln eine Gemeinschaft eingehen. Aber die Engel sind auch in uns dann. Das heißt, sie sind auch auf dem irdischen Terrain. Und das ist dann die Frage, ist das ein Engel oder ein Bengel?
Ja.
Weil sie ja das Böse dann einschleichen kann. Aber es tut sie viel. Aber ich möchte nur, jetzt, ich habe das schön vorbereitet, aber es ist viel besser, wenn es gar nicht so ist. Ich möchte nur eins sagen jetzt zum sechsten Haus. Das sechste Haus ist das Haus der Jungfrau und die Integration, weil das nämlich jetzt dazu passt, die Integration im Leben überhaupt. Das muss ja jeder, irgendwo muss er unterkommen, sei es in einem Staatsapparat, sei es in einer Schulorganisation. Und das ist von Natur aus dem Tierkreiszeichen Jungfrau zugeordnet, weil die Jungfrau ist ein festes Zeichen, also kein festes Zeichen, ist ein Erdzeichen und wird vom Merkur regiert. Und zwar nicht vom Zwilling Merkur, das ist der Geschäftige, der herumreist, der Händlertyp auch. Ne? Händler ist ja auch der Merkur, das über die See fahren, was Handel, Geschäfte machen, ist auch was Merkuriales, da tauscht man was aus. Weil das Zwillingsprinzip ist immer ein sehr schnelles Prinzip, ein sehr wendiges, geistiges Prinzip, wo man allerdings viel Eindrücke hat, viel Wissen will, auch viel Wissen hat im Allgemeinen, aber es geht nicht so tief hinunter. Also es ist kein Tiefenbohrer, sondern eher alles Wissen, und das hat aber noch keine Bedeutung. Jetzt muss das verbunden werden. Und diese Verbindungskanäle, das ist eben das Intelligenz. Weil Intellegere heißt Intellegere dazwischenlegen. Und was legt jemand dazwischen, der da Eisenbahn fahren sieht und dort am Parkplatz sieht? Er sagt sie, Parkplatz ist für die mit der Eisenbahn fahren, damit sie parken können, und die stehen dort nicht zugehen. Also ist eine Verstandestätigkeit. Ohne der Verstandestätigkeit lassen sie die zwei Sachen aber nicht verbinden. Der kommt nicht drauf ohne Verstand, so einfach ist das auch nicht. Aber durch den Verstand. Also der wirkt dann eben halt so flüssig, der Merkur. Also flüssig beim Witter, weil es ein Luftzeichen ist. Bei der Jungfrau nicht. Die Jungfrau ist ein Zeichen, die man schon insofern vielleicht verstehen kann, wenn wir wieder vom Körper ausgehen. Der Kopf, dann geht es weiter nach unten, Herz und so. Und der Jungfrau sind die Innereien zugeordnet und vor allem der Darm. Und das Jungfrauartige hat immer auch mit der Krankheit zu tun und das Problem, wie vertrage ich die Umwelt, schon einmal seelisch und so weiter, aber auch rein vom Essen her. Die Jungfrau will immer was klinisch Reines essen. Das ist ein hygienisches Zeichen, überhygienisch, immer. Eine Jungfrau, was die putzen. Und auf der Straße, also in Eichkram habe ich so eine Nachbarin, die reist jeden Tag mit der Hand auf der Straße das Gras aus. Ja, und ich habe sie gefragt, wer sie ist, aber ich sehe sie ja von der Weiten, sehr Jungfrau. Das Problem ist, vertrage ich die Umwelt und vertrage ich aber das Essen? Mhm. Vor allem im Darm. Der Darm ist ein ganz sensibles Element, weil unsere Nahrung hat immer so Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe, und genau in der Darm da drinnen sind sie. Und dort, wenn der Darm nicht rein ist, dann entstehen ganz andere Krankheiten. Ein schlechter Zahn, der eitert, kommt nicht vom Tunnel, kommt dann vielleicht vom Darm. Und dieses Problem der Integration des Stoffes heißt aber dann auch Integration in der Gemeinschaft. Also, wo immer das ist. Aber da können wir, wenn man so urbildlich sich so Fragen stellt, bei den Tierkreiszeichen, dann können wir vom Jahreslauf ausgehen, da finden wir viel. Dann von den Tierarten selber, von den Menschen, und von dem Instrument, weil die Tierkreiszeichen beruhen auf Tieren, also der Witter, der Stier sind zwei Tiere, dann der Löwe ist ein Tier, der Steinbock ist ein Tier. Habe ich was vergessen? Dann haben wir die Menschen, das ist der Zwilling, das ist die Jungfrau, das ist der Skorpion, beim Skorpion habe ich vergessen, das Tier, Skorpion können dazu, der Jungfrau,
Wassermann, Fische.
Der Wassermann, die Fische nicht, ne? Die Fische sind Tiere, die wir haben den Tieren vergessen.
Schütze
ist ein Mensch.
Genau.
Ja, habe ich vergessen. Ja. Also es gibt Menschen, es gibt Tiere, aber ein Zeichen sticht heraus, das ist die Waage, weil die eigentlich ursprünglich mit dem Kammerweger abgebildet ist im Ägyptischen noch mit Michael. Der Michael ist ja der Kammerweger.
Ja.
Also er wiegt die Menschen. Und der ist aber rausgestoßen worden früher. Und es ist nur die Waage als totes Instrument da. Also ein totes Instrument. Warum? Weil die Waage ist, letztlich ist der Waage alles egal, es muss austariert sein. Und da ist natürlich der Meister der Unübertroffene, weil wer mit Waage einmal irgendwo verfangen ist, der kommt aus den Schlingen nicht mehr raus. Also der muss hoffnungslos krepieren. denn das Raffinement der Schlingen, die da ausgelegt sind, das ist so vielfältig, weil ein Luftzeichen tut sie leicht. Also alle Luftzeichen tun sie leicht, weil sie wendig sind. Und die Waage will, die hat ja keine eigene Meinung, aber sie, wenn das so ein Organismus ist, kann man sich vorstellen, ein Wolkengebilde, dann sieht es Kanäle aus. Die sind einmal so, sie verkündet Botschaften. Wenn da 20 Leute, zum einen sagt, es gehört so gemacht, zum anderen sagt, ich finde das überhaupt nicht. Zum dritten sagt sie, man sagt heute, es ist so. Und dann hört sie mal, wie ist die Sache? Drei sagen ja, sieben sagen nein und die anderen sagen ja, klingt ganz gut. Dann wird das Ganze vermanschen wieder und wird immer ganz Verschiedenes sagen. Und nie das eigene. Das eigene wird die Waage nie sagen. Sie hört zwar was Eigenes, aber das wird sie nicht sagen. Sie wird so Luftballone aus, wie sagt man, Opinionpost, oder wie heißt das, ja? Also so Erkundungssatelliten ausschicken. Und horcht mal rein, wie tut sie das? Ja, dann wird die Waage wieder verschiedene Fehlmeldungen machen. Zum einen sagt sie das, zum anderen das. Dann hat sie wieder die Rückkoppelung. Aha, ja, schaut gut aus. Und dann macht es letztlich, verbindet es das Ganze und hat die Pakete. Der kommt mal daher, der kommt mal daher. Dann ist es ausgewogen, austariert. Der eine kriegt dafür was, dass er mit dem stimmt. Der andere mit dem. Und die Waage ist die Sieger. Sie wird immer der Sieger sein, weil niemals Geheimnis geht. Alle werden durcheinander gebracht, dann wieder vermanschelt, dann wieder durcheinander gebracht, bis die meisten sagen, mir ist es recht, die sollen ja so machen, ich weiß schon gar nicht, was recht ist. Also ein schwaches Zeichen, scheinbar, hat aber auch sehr Stärke. Ja, was haben wir jetzt von was? Ja, bei der Jungfrau. Und die Jungfrau leidet auch, dass es sehr empfindlich ist, wenn sie keine hygienische Nahrung hat, aber hygienisch ist eigentlich auch etwas, was im Geistigen kosmisch rein ist. Das Reine, das Wahre im Geistigen, da gehört auch dazu. Und dieses sechste Haus, das Haus der Integration auch, wie man sie einordnet in der Schulgemeinschaft oder so, ist der Jungfrau zugeordnet. Jetzt ist es aber so, dass im Wassermann-Zeitalter nicht die Jungfrau dort ist, sondern es ist der Krebs dort. Selbste Zeichen suchen, aha, das haben wir da. Der Krebs dort, ja, und
im sechsten Haus.
Ja, ist jetzt der Krebs. Also im Wassermann ist jetzt der Krebs. Im sechsten Haus. So, wenn ich schon wieder habe, sechste Haus, das ist, also das heißt, das ist schon ein riesiges Konzept für die nächsten Jahre. Sechster Feld. Ja, und es ist also das Haus des Dienens, der Dienstbarkeit, der Unterordnung und der Integration. Ich sage zum Beispiel ein Beispiel, die Nationalsozialistische Partei ist eine interessante Partei, es würde niemand von euch drauf kommen, welche Partei das ist, völlig unmilitärisch, völlig unmartialisch, Waage-Aszendent. Aber die hat im sechsten Haus die Sonne stehen, und zwar im Fisch. Eine Fischepartei. Also, die hatten nur Wasserbesetzung. Eine reine Wasserpartei mit drei Trigonen. Also, alles Gefühl, Empfindung. Sonst ist in der Partei gar nichts. Gefühl, Empfindung, Herzenskräfte. aber wie es aufgestellt ist. Wie es aufgestellt ist. Aber ich sage dir, das ist ganz interessant. Also ich habe das vor kurzem gesehen und man versteht die Kraft, die die Partei hat. Das ist nichts Martialisches, also Waage, Aszendent, Sonne im Fisch und dann noch im Krebs, dreifaches Trigon, exakt auf 8 Grad, nur Wasser. Also Herz, Gefühl, sonst ist nichts drinnen. Da ist nichts Schräges. Aber Pluto geht zur Sonne, das heißt schon Massen, Massenplanet, Masse, Machtausübung. Die Sonne im sechsten Haus, darum sage ich sie jetzt, heißt Integration, aber gerne, weil es ist ja Trigon, in eine Struktur, wo ich untergehe, wo ich willenlos aufgehe. Ich will mich integrieren, das schafft man niemand an. Ich will ein Teil eines großen Wesens sein und gerne mich auch im vorauseilenden Gehorsam ja sagen. Ich will es so. Das hat niemand angeschafft. Die Partei hat sich ganz natürlich entwickelt. Das heißt, da ist schon was drinnen. Sechstes Haus, Sonne im sechsten Haus, im Fisch. Wer würde da jetzt irgendwas vermuten, dass das nicht eine blendende Partei ist? Das ist ja wahr. Aber wenn man es genau anschaut, dann ist es, ist die Grundlage, ob gut oder schlecht, die völlige Vermassung und das Aufgehen in einer Maschinerie, die ich aber gern will, die Maschinerie, obwohl ich mich völlig unterordne und das auch von anderen will. Also gar nicht von der eigenen Partei, das wollen ja eh alle, weil die dann ja da in diesem energetischen Trigon weiterkommen, aber vor allem oft von der anderen Bevölkerung, das wollen. Aber das heißt auch Integration zum Beispiel. Integration in einer Partei oder was Ähnliches, da will ich aufgehen. Da bin ich kein Opfer, weil ich will ja da aufgehen. Im sechsten Haus will ich aufgehen. Ich will mich in einer Schulgemeinschaft einordnen. Es sei denn, es ist ein Quadrat. Dann will ich mich nicht einordnen. Dann habe ich immer andere Meinung. Ich wäre ja so ein kreativer Mensch. Wenn ich immer andere Meinung habe vielleicht. Aber ich würde aufhören, unangenehm. Das wäre nicht so angenehm, dann kriege ich halt keine Noten. Aber das heißt auch Integration.
Und das Horoskop von der Partei, ja, nach dem Gründungstag?
Ja, die Partei wurde gegründet, ich weiß es genau, mit 68 Mitgliedern wurde dann neu gegründet mit der sogenannten Deutschen Sozialistische Arbeiterpartei, umgehend auf nationale sozialistische Arbeiterpartei, weil es die Partei in der Tschechien schon gab, da gab es eine deutsche sozialistische Arbeiterpartei und dann wurde sie gegründet, ich weiß jetzt nicht genau das Datum, und da gab es unheimliche, man muss sich vorstellen, in der Zeit waren ja die Parteien alle kämpferisch, also vor allem die Nationalsozialisten waren ja keine kämpferische Partei, sondern die Kommunisten und die Sozialisten, weil die haben ja um die Arbeiter gebullt. Da ist die Frage gewesen, kriegen die Kommunisten jetzt oder die Sozialisten? Die Nationalsozialisten, die haben irgendwie abgestaubt, wo es gegangen ist, aber sie waren ja nicht die richtige Arbeiterpartei. Das waren sie ja nicht. Da waren ja schon die Sozialisten da und die Kommunisten da. Und da gab es eben unheimliche Kämpfe. Also bei so einem Kampf untertags, also wird berichtet, zwischen den Sozialisten und Kommunisten gab es 250 Todesopfer durch Erschießen. Und krüppelnweise wurden immer bei Wahlveranstaltungen, hat jede Partei der anderen mit, also die Gewalt war so stark, von den, mit Knüppeln und so, also Knüppelmesser und so weiter. Und die Partei wurde ja auf alle Fälle dann gegründet und da gab es immer große Zustimmung ja, und dann gibt es das genaue Datum, weil die Partei hatte ja, so wie alle anderen Parteien auch, die hatte ja nicht wirklich eine Persönlichkeit, die saturiert war. Das waren ja nur die bürgerlichen Parteien. Die saßen ja schon im Ministerium früh in der Weimarer Republik, also im Wirtschaftsministerium, Finanzministerium. Aber die Kommunisten saßen ja noch nirgends, die hatten ja so nichts. Die Sozialisten, ja, die schon. Und die Nationalsozialisten, das war überhaupt eine neue Gründung mit 67 Mitgliedern. Dann wurde es neu gegründet und da ist der Hitler erst zum Parteivorsitzenden gewählt worden, weil er so eine fantastische Rede gehalten hat, dass alle geschrien haben, alle zu Hitler. Und dann wurde die Partei gegründet und weil das so genau an dem Abend war, wie das so frenetisch war, hat man die genaue Gründungszeit von der Partei. Also man hat ja nicht immer die genaue Gründungszeit von einer Staatsgründung und so, wie das wieder dann von der Urkunde, die irgendwo, und da hat man sie, die stimmt ganz genau. Und die Partei, also wir können uns das einmal anschauen, bei der Partei ist ja, wenn wir bei der Partei sind, können wir auch gleich dabei bleiben. Also die geht los mit dem Waage-Aszendenten, dann ist das zweite Haus im Skorpion, da steht der Saturn drinnen, dann kommt die Sonne im sechsten Haus und der Merkur im sechsten Haus, dann kommt oben der Pluto Na, vorher kommt noch der Mars im Stier, wieder verreckert, Mars im Stier. Also das war überhaupt keine Partei, die irgendwas Männliches gehabt hätte. Waage Aszendent, Mars im Stier, da ist der Mars ja nicht, ist ja nicht stark. Und dann der Pluto im Krebs. Und der Pluto im Krebs hat es aber an sich. Oben auf der höchsten Stelle, wo wir da MC haben mit dem Skorpion, wenn du raufschaut. MC und Skorpion. Dort steht der Pluto im Krebs. Und Krebs heißt Masse. Und Krebs heißt Vergangenheit. Und Krebs, da unten drinnen kann ich was raus. Aber was hole ich raus, wenn die Leute nichts zum Essen haben? Wenn es ein angeschossenes Wild sind, die alles verloren, ungerecht den Krieg verloren haben, den Ersten Weltkrieg gewonnen haben und dann erst recht verloren, nichts hatten, nur 12 Regierungen schon, was gibt es, bleibt über? Tradition, Vergangenheit. Auf die hat man gebaut. Sonst Geld hat man ja keins geben können. Das heißt Bräuche, Tänze und Veranstaltungen und sowas zum Herzsprechendes. Das war keine Show, weil man war ja selber so. Und das ist auch angekommen, weil es ehrlich war und weil es zeitgemäß war, nicht für jeden. Aber das heißt, man hat die Substanz, war das Volk, aber das undifferenzierte Volk, nichts Individuelles. Die Partei hat nichts Individuelles. Sie ist keine Partei für Individuen, die schöpferisch und kreativ sind. Ist nicht drinnen, ist ausgeschlossen bei der Partei. Eine Massenpartei. Aber das war damals durchaus keine Besonderheit. Aber dieser Pluto geht zur Sonne im sechsten Haus, da sehen wir ja schon, was passiert. Pluto. Das ist ein Machtplanet, der die ganzen Schöpfermächte, die reingefallen sind, auswindet. Und der windet jetzt das ganze Volk auch aus und geht zur Sonne, Fischesonne, und dort ordnet sich aber die ganze Partei unter. Die Partei ist eine Untat und die Strukturen, man ordnet sich unter die Strukturen. Sechstes Haus, Jungfrau, dienen. Da haben wir es ja schon da. Und im Skorpion steht der Saturn, ja, das ist schon das problematische Jahr. Aber es ist ein dreifaches Trick. Und was das Interessante ist, aber bei der Partei ist, also ich habe mir das Horoskop nie angeschaut, aber vor einiger Zeit bin ich da aufgestoßen, habe mir es dann in Guinea und sehr ausführlich angeschaut und auch schon das Skriptum gemacht, weil die Partei hätte ich auch nie so eingeschätzt. Das Interessante ist, wer hat die Partei getragen? Jetzt gehen wir durch. Die übergebliebene Reichswehr, Ideologen, Juristen, Technokraten werden es getragen, die Partei. Die Bevölkerung nicht, die Bevölkerung hat ja nichts zu tun, das ist ja nur eine Show. Nicht? Die Partei, ja, wir kommen leicht drauf. Wasserpartei war es, und Wasser hat immer mit Gefühl zu tun, mit Leid, mit Freude. Masse, Menschen hängen zusammen, Pluto im Krebs. Wer ist mit dem Leid am meisten beschäftigt, wenn er leidet? Der Arzt. Das war die Partei der Ärzte. Die Ärzte in ganz Deutschland waren überall, in jedem Ort. Die Ärzte waren es, weil die Partei von den Ärzten gegründet wurde. Und wenn man irgendwo so alte Plakate sieht von der NSDAP, steht immer Dr. Med. Denkt man sich, ist das ein Seuchenbekämpfer oder was macht der dort? Ja, wirklich, das ist das Erste, denkt man sich über Seuchen. Naja, es gab ja Seuchen damals. Man denkt, ich will gar nicht jetzt die Partei damit meinen, aber Seuchen gab es ja aus. Aber die Ärzte waren es. Ist klar. Eine Wasserpartei, wer kommt denn in Frage? Doch kein Militär, da brauche ich ja auch Witter oder sowas. Die Ärzte waren es. Und die Ärzte sind, damals gab es ja mehr Ortschaften und mehr kleinere Städte. Und dort war das Wichtigste, die höchste Autorität, früher der Pfarrer, gleich mit dem Arzt. Und dann war es aber mehr der Arzt, weil es ist ja immer wichtiger, weil der Mensch selber, sein eigenes Leben ist ja immer ja wichtiger. Und der Arzt hat also intime Verbindung, er sagt, ja, so schaut es aus, bin ich so oder anders. Und jetzt, wenn diese Ärzte der Partei dienen und das auch sagen, sie haben das nicht verheimlicht, die waren ja stolz drauf, bei der Partei zu sein, kommt ja nicht jeder, dann wirkt das natürlich enorm für die Bevölkerung. So, wenn der Arzt bei der Partei ist, das kann keine schlechte Partei sein. Und das geht durch, ja, und das geht aber jetzt durch ganz Deutschland durch. Und vor allem in den kleineren Ortschaften hat das ja noch viel mehr Bedeutung. Und also die Ärzte haben die Partei getragen, nicht das Militär, nicht die Technokraten. Ist interessant, also die interessante Partei. Sie hat eindeutig arbeitet sie mit alten Kräften, die schon wurmstichig sind. Das muss man auch sagen, das ist vorgegeben. vor allem durch den Pluto im Krebs und auch mit, und das ist ja noch alles noch trotzdem harmlos, aber der Saturn beim Skorpion, das ist dann schon eher problematisch, das wird nicht länger drauf. Eigentlich aber interessant ist, dass man dann Repräsentanten der Partei findet, die sich dort aber unterschlüpfen bei diesem energetischen Dreieck. Zum Beispiel Hermann Göring, Ministerpräsident von Preußen, war Skorpion geboren, hat man ja gesehen, sein Körper. Merkur im Skorpion, Uranus im Skorpion. Heinrich Himmler war ein Fisch geborener. Heinrich Himmler und Vertreter, also Stellvertreter des Führers, der Hess, Rudolf Hess, war Krebsau. Ja, die haben sich jetzt angesiedelt, aber nicht nur die drei. Die siedeln sich, wenn sie eben ansiedeln bei energetischen Dreieck, ist egal, ob das eine Schule ist oder was auch immer, dann wird er natürlich getragen da drinnen und da rotiert er natürlich in einem Kräftedreieck. Und wer sich da, es war nicht so. Es war also keine Feuerpartei, also es war kein Schütze drin, es war kein Witter drin, es war kein Löwe drin. Würde man gar nicht vermuten. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom sechsten Feld. Ja, ich will's, wie viel Zeit haben wir denn noch, Wolfgang, du hast die Uhr, glaube ich.
Jetzt haben wir 20 vor 9.
Ja, nein, dann machen wir das sechste, weil es kommt nämlich jetzt da was Interessantes. Darum will ich sagen, weil es ist ein Anschluss an das, was wir gerade gesagt haben, also nicht die Partei jetzt, meine. Ja, also das fünfte Feld ist das Feld der Liebeslust, der Selbstdarstellung, des Spiels und auch das, was jemand dann nicht nur durch Kinder, sondern auch durch geistige Leistung, philosophische Systeme weitergibt. Im sechsten muss er aber eben sein eigenes Kreuz tragen und die Folgen, die dieses Kreuzeslast, also die Gebundenheit an die Materie bedeuten, das ist Dienen, Dienstbarkeit, Unterordnen und Krankheit. Die Krankheit spielt in dem Haus jetzt eine Rolle. Immer sechstes Haus, wenn jemand im sechsten Haus ein Planet hat oder wenn der Herrscher des sechsten Hauses angegriffen ist, dann hat er mit Krankheit zu tun. So untersucht man das, weil sonst weiß er nicht, hat er mit Krankheit zu tun, steht er nicht drin und du hast mit Krankheit zu tun. Ja, es wird vom weichen Krebs jetzt ausgefüllt und dieser Krebs ist ein fügsames Zeichen, hat einen quellenden, reichen Untergrund, ist duldsam, hat nicht getrennte Kräfte, also er hat keine strukturierten Kräfte, sondern er ist amorpher Sumpf eigentlich, so sehr der Krebs amorph ist, so sehr ist das Gegenzeichen strukturiert, das ist nämlich der Steinbock. Nicht, dass so offen der Krebs ist, so wenig Ecken der hat, so viel Ecken hat der Steinbock. Der Steinbock ist der, der etwas gesagt hat, der Ecken hat, der Struktur hat, wo der zum Beispiel Gesetz im Staat ein Gesetz darstellt. Aber das Gegenteil ist immer der weiche, fließende, schöpferische, das mütterliche, quellende, der Urgrund des Krebses. Und der ist im vierten Haus, Herkunft, Heim, Familie, da ist es eben undifferenziert, ist eine Substanz, eine kräftige Substanz von Lebenskräfte, von Weichheit, von Beschützerinstinkten, von Kindern. Also die hat man gern, weil man hat gern... Man ist auch passiv, man erleidet das Leben auch gern. Weil der Krebs ist ja passiv, er hat ja nichts Aktives. Dort befinden wir uns jetzt, im sechsten Haus, das die Jungfrau gehört, jetzt aber steht der Krebs drinnen, da wird es zu was anderem. Ja, die Vergangenheit, genau, die Kräfte der Vergangenheit, haben wir eh schon gesagt, alles was vergangen ist, ist da unten drinnen. Die Zukunft ist immer oben, im C, in dem Fall der Skorpion, darum ist der Skorpion im Wassermannzeitalter das Entscheidende, weil er die Ansage macht, wohin geht die Reise, was muss erreicht werden, welches Entwicklungsziel muss erreicht werden, das gibt eben das Skorpion da oben vor. Unten ist aber der Krebs und wir reden jetzt vom Krebs des vierten Feldes, wo er herrscht, aber in dem Fall im Wassermannzeitalter fällt er ins sechste. Duldekraft, Rückzug nach innen, ja, Selbstentäußerung des Dienens, durch die Selbstentäußerung des Dienens gelangt der Mensch wieder zu seinen Wurzeln. Das ist ein großes Problem im Wassermann-Zeitalter, dass ja die Wurzeln gekappt sind, alles Organische zerstört ist und das Einzige, was es überhaupt nur an Wurzeln gibt im vierten Haus, wir reden jetzt vom sechsten, aber der Krebs herrscht normal das vierte, das sind dann die Urbilder des Lebens, nämlich der Akasha. Sonst gibt es nichts mehr, wo der Mensch Mensch sein kann. Er kann an nichts mehr anknüpfen, organische Rhythmen oder irgendwas, das ist alles weg. Aber eines bleibt unzerstörbar, die Bilder. Die, da muss man aber jetzt ganz tief nach unten gehen. Also in dieser Krebs, der normal das vierte Haus herrscht, herrscht jetzt das sechste Haus, wo die Jungfrau drinnen ist. Es ist jetzt das Wassermann-Zeitalter, ein Zeitalter des kosmisch Weiten, der Ferne der großen Pionierdaten. Das sechste Haus, wo jetzt der Krebs steht, ist aber das Gegenteil. Das Feld des Kleinen, des Wehrlosen, des Wahren, die Insel des Weiblichen, small is beautiful, sozusagen. Der kleine Heilige, der kleine Weg, die unbedachte Hingabe, ist jetzt das sechste Haus im Wassermann-Zeitalter. Da ist nichts Hartes drinnen, da ist ganz was Weiches drinnen. Ja, und jetzt ist aber das Wassermann-Zeitalter gezeichnet von Neurosen, Schizophrenie, das, was wir auch schon gehört haben bei uns, Burnout gibt es auch, da burnt jemand out. Und überhaupt Störung des Menschseins, Gehirnwäsche kommt auch noch dazu, Nervenchirurgie, Psychotronik, mit dem arbeitet der Skorpion. Die Menschen kriegen also Nervenkrankheiten, Spaltungen Ich-Spaltung heißt ja Schizophrenie, nicht? Da gibt es dann zwei Teile, die der Mensch hat. Unter dem leidet das Zeitalter. Weil der Mensch ist überfordert, er hat keine starke Ich-Kraft und er wird aber völlig erodiert durch den Zwang des Produktionsablaufes, weil jetzt nimmt er ja diese ganzen technisch-arimanischen Struktur in sich. Die hat er ja in sich drinnen. Er ist ja nicht nur Angestellter, der nach Hause geht, er hat die rotiert auch in der Nacht. Also das ganze Element dieser arimanischen Regulierung, soweit eben nicht geistig in die andere Richtung gehoben wird, die hat er in sich. Das ist so wie ein Fabriksarbeiter, der immer irgendwas macht, der hat diesen Schlag dann oder diese Bewegung auch in sich drinnen, also in seinem Etherleib. Die kommt vom Etherleib ja nicht mehr raus, im physischen ja. Wieder auf. Und im Etherleib hämmert er auch in der Nacht durch. Jetzt gibt es was ganz Besonderes in dem Zeitalter. Dass das Zeitalter auch braucht, das ist ja das sechste Haus Krankheit. Und die Jungfrau hängt aber mit Heilung immer zusammen. Es ist ja auch die Jungfrau das Zeichen, wo der Merkurstab jetzt ist. Also heilen. Und nachdem die Menschheit nicht mehr zurechtkommt, nicht mehr abschalten kann und so beschädigt ist, dass sie von sich aus nicht mehr leben könnte und auch nicht mehr in dem ganzen Wahnsinn mit der Schnelligkeit und die Anforderungen kommt es nicht mehr mit, gibt es eine Einrichtung, die etwas ganz Wunderbares ist, was es heute noch nicht gibt, nämlich die Heilhäuser. Es gibt in jeder Institution, in jeder Körperschaft, also Büro, Versicherungsgesellschaft, Bank, was immer das ist, und in jedem Privathaus ein Heilhaus, ein Sanatorium oder ein Sanatorium oder eine Sanagrotte, wir können das nennen wie ein Heilhaus. Und dort in dieses Heilhaus geht jeder rein. Also es gibt mehrere in einer großen Institution natürlich, geht jeder rein nach der Arbeit. Er kann nach Hause nicht mehr, weil er kann nicht abschalten, er kann nicht einschlafen, er kommt nicht raus von diesem Kreislauf. Jetzt geht er in dieses Heilhaus und nachdem es nichts mehr gibt in der Welt, es gibt keine Bäume mehr, so wie heute, dass man durch die Gegend geht, freie Natur sieht, irgendwo eine Quelle sieht, das gibt es ja nicht mehr dann. Weil es ist alles verbaut, alles mit den Strahlen außerdem stark kontaminiert und alles, wie es heute schon im Westen ist, in den Großstädten, es wird ja immer mehr mit den Städten, mit den Einkaufszentren, es ist einfach alles vom Menschen geschöpft. Durch die Bauten, durch die Würstelstände, kann man sagen, durch die ganzen sonstigen luxuriöseren Bauten, Hotels und was immer das ist, Bürogebauten. Also er kann sie nicht mehr holen. Jetzt geht er in dieses Heilhaus und dort gibt es einen neuen Beruf, der Beruf des Heilkünstlers. Also den Arzt gibt es nicht mehr, weil das Arzt, der würde nicht ausreichen. Der Arzt heute kann den Menschen nicht wirklich verstehen, darum gibt es ihn auch nicht mehr dann. Das ist jetzt eine Mischung zwischen einem Künstler, einem Heiler und einen Priester, wenn man das so sagen will. Da geht man rein. Und die Atmosphäre da drinnen ist schon paradiesisch. Das ist jetzt das Paradies auf Erden. Man geht zu einem Heilkünstler, der spricht nicht viel, der hat nur Warmherzigkeit. Wärme strahlt aus. Also er selber ist das Heilmittel. Er ist unsentimental, also nichts mehr mit Gefühlen und so, so. Wie geht's sonst? Schlimm ist das? Und ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist alles überflüssig. Er macht nämlich was anderes. Er kann helfen. Nicht reden, nicht zuhören und streicheln, sondern er hilft. Und das kann er. Und wie macht man das in der Zeit? Ja, zuerst einmal Daseinsanalyse oder überhaupt der Analyse, um was geht bei dem Treffen, muss man ja auch, nicht jetzt mit einem Bleistift unbedingt, aber man spricht natürlich, das Wort ist ja das Entscheidende bei so etwas. Das Wort wechselt, das Ich wechselt, tauscht sich aus. Und wie heilt man? Also, zuerst einmal mit den Ätherströmen. Die Ätherströme haben ja zur Verfügung, sei es kosmisch oder die eigenen. Also die ganzen Strahlen, verschiedene Strahlen, mit denen wir heilen. Dann mit dem Licht. Das Licht würde ganz eine große Rolle spielen, mehr wie heute ist das nur ein Anfängen. Mit Düften, vor allem mit Klängen, mit Musik und dann mit etwas, was interessanterweise schon da ist, nämlich man stellt sie in kosmische Figuren rein, die wieder Verschiedenes ausgleichen, also mit der Arrhythmie. Die Arrhythmie ist ein wichtiges Element im Wassermann-Zeitalter für die Heilung. Ganz entscheidendes. Man wird, wenn man heilt, wissen, dass man zuerst jemand anderen heilen muss, dass der andere erst geheilt werden kann. Das, was in der Bibel auch ist, da wird zuerst einer, der Taube oder ich weiß nicht genau, beim Teich Bethsemane oder wo das ist. Auf alle Fälle, man weiß karmisch die Verflechtungen. Das Karma wird, man wird den Menschen karmisch völlig sehen. Also jemand sieht das Karma klar und rein vom anderen. So ein Heiler, so ein hoher Meister. Er sieht schon die karmischen Notwendigkeiten. Wie sich das überhaupt verhält, muss der die Krankheit haben, kann man es so oder so ausgleichen. Beobachtet auch die anderen, die also mit dem zu tun haben. Und die ganze Atmosphäre, die da drinnen ist, die ist so schön, so warm und so geistig klar, also keine Schwafelerei-Atmosphäre, da kommt alles zusammen, wahre Wärme, wahrer, klarer Geist, Fähigkeit, jemand wirklich zu heilen. Und ich habe so etwas Interessantes, hatte ich zu tun vor einigen Jahren. Das ist mir jetzt eingefallen, genau das ist nämlich, was dort dann noch stärker sein wird. Das ist ein österreichischer Künstler, der heißt Schaar, wird Sie nicht kennen, S-H-A ist sein Künstlername. Und der Schaar, der hat was ganz Tolles, ich habe das noch nie gesehen auf der Welt und es ist auch, bin mit dem zusammengekommen, weil er es eben auch verschiedene Länder exportieren wollte. Das ist eine Liege, aber so etwas Vollkommenes gibt es nur einmal auf der Welt. Die ist blau aus Glas, also Glasfieber oder sowas ist das. Dunkelblau, in der Mitte heller, hat so leichtes Licht drinnen, aber ganz was Feines. Und wenn man sich auf die rauflegt, ist es nicht billig, also kostet, ich weiß nicht, 10.000 Euro oder so. Ist also ganz was Gewaltiges. Wenn man sie nur legt, ist man schon weg. Und dann ist innen drinnen so eine Vibration. Die kann man einstellen, aber nicht so. Ganz was Feines, Schwingungen und eine Musik, die er komponieren lassen von einem Komponisten in drei Varianten. Wenn man sich auf die Liege legt, eine Stunde dauert es, ist man wirklich in einer anderen Welt. Ohne, dass man sich was einbildet. Und ohne, dass man einem was fehlt. Aber das ist so wunderschön. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Und jeder, der die Liege da Probe gelegen ist, oder sie kennt, hat dasselbe Gefühl. Und der verkauft diese Liege auch mit dem ganzen Raum, der so ist. Aber klar, rein, nicht jetzt so auf Esoterik, wie man glaubt, mit runden Formen oder so. Nein, überhaupt nicht. Klare Farben. Aber so weit entwickelt ist dieser Schaar. Er ist ein Steirer, hat auch andere Objekte, so geistig durchdacht und ästhetisch, so vollkommen, habe ich überhaupt noch nie ein Produkt gesehen. Wirklich vollkommenes Produkt. Ich wollte da kein Prospekt mitnehmen, mir ist nämlich gerade eingefallen. Ich habe aber jetzt in der Eile ganz gefunden, ich zeige es euch. Wirklich, so ein Erlebnis, müssen Sie sich vorstellen, ist in diesen Heilräumen, das ist jetzt nur ein Detail, da ist ja noch kein Mensch beteiligt, das ist nur eine Liege, ist schon klar. Aber so ästhetisch vollkommen, herzliche Wärme und Ehrlichkeit. und das Vermögen, jemandem zu helfen. Nicht nur, möchte gerne und so. Oder ich habe gehört, da gibt es Therapien in Indien, das nützt ja niemandem, sondern. Und alles Alte wird auch genommen. Alles Alte, was es bisher gab, aber nicht verwendet in alter Art, sondern man schaut, ob es da auch Ansätze gibt, die jetzt wieder neu auf neu verwendet werden können. Aber im Wesentlichen sind es die Elemente, die ihr gerade gesagt habt, die jetzt teilweise ja schon da sind, aber dort werden die kraftvoll sein. Das wird ein Kraftzentrum sein. Und jeder wird dorthin gehen, vielleicht eine Stunde, geht dann weg, geht nach Hause, dann kann er erst einschlafen, dann kann er sich erst, sonst kann er, weil es ist klar, worum geht's? Der Astralleib ist zerstört oder schwer beschädigt. Der Astralleib geht aber wieder am Ätherleib, ruiniert wieder den Ätherleib oder bringt ihn durcheinander. Und das muss ausgeglichen werden. Da muss ich zuerst am Astralleib wirken, dann kann ich erst den Ätherleib erwischen. Und was auch eine Rolle spielt, zum Beispiel, was Rudolf Steiner auch sagt, das sind diese Planetensiegel, beim Johannesburg gibt es ja diese Siegel auch, diese Planetensiegel, und wenn man die in Übereinstimmung bringt mit den Wochentagen, dann sagt Rudolf Steiner, dass man so ein Planetensiegel einfach in der Früh anschauen soll, weil der Astralleib immer nicht zentriert ist oder deckungsgleich ist mit dem Ätherleib. Und wenn man sich die anschaut, ohne zu denken, da braucht man, also braucht man nichts denken, sondern nur anschauen, dann fügt sich das. Das kann man ja machen, ich habe das auch schon öfters gemacht. Und man merkt schon, dass das ganz schnell geht, innerhalb von 30 Sekunden, nicht länger. Aber, ich habe dann an meinen anthroposophischen Arzt gefragt, was er dazu sagt, sagt er, ja, das ist recht schön und gut, aber das hat heutzutage keine Bedeutung. Erst in Zukunft wird das so mächtig werden, dass man durch das Anschauen, vielleicht auch Arbeiten mit dem Siegel, den Ätherleib, wieder einrichten kann. Und das geht ja jetzt nach Wochentagen. Darum sind sie, also man schaut jeden Tag, zuerst einmal den Wochentag, was ist für Tag, also Montag, Dienstag, Mittwoch. Dann nimmt man das Planetensiegel, also Merkursiegel zum Beispiel für Mittwoch und schaut es an. Mit dem wird man auch große Erfolge dann haben, was halt noch nicht so wirkt. Also diese Heilhäuser und diese Heilmeister, das wird man brauchen, mit dem geht es nicht mehr. Und das wird aber dann aufblühen, das wird also in einer überzeugenden Qualität da sein. Und jedes Haus wird sowas haben. Ja, diese Heiler, ja, machen genau das, was ich eh schon gesagt habe, mit den Ätherströmen. Ja, im Fischezeitalter wurde der Ätherleib mehr gebunden und durch die kultischen Verrichtungen und durch die Liturgie und auch durch den Kult überhaupt. Und das war ja bei der orthodoxen Kirche, ist das ja auch so, bei der katholischen auch, dass der Ätherleib in Wirklichkeit wird vom Astralleib her auch so gehalten, eben durch diese kultische Arbeit in der Kirche. Das war früher ja auch bei den Gewändern, also man hat ja vier Gewänder, also eins im physischen Leib, eins für den Ätherleib, eins für den Astralleib. Der Pfarrer hat ja vier so Gewänder, die dann nicht zufällig, weil es so kalt ist, sondern weil es in die vier Wesensglieder sind. Und in der ganzen Fischezeit wurde eben sakramental und liturgisch und so gearbeitet. Das ist aber jetzt weg. Das ist vorbei. Jetzt muss das irgendwie ersetzt werden. Und ersetzt werden kann es letztlich nur mehr von diesen Heilmeistern und vom Menschen selber, der sich immer mehr sein eigenes Ich stärkt und aufbaut. Weil ohne dem Ich ist er im Wassermann-Zeitalter überhaupt ganz verloren. Da ist er dann das Opfer von allen arimanischen oder luziferischen Einsprechungen. Weil die sind ja viel stärker dann. Und die natürliche Bindung, die wir heute oder bis jetzt hatten, es ist das Behütetsein und die guten Naturkräfte. Man konnte in der Natur gehen, da ist man ja gleich wieder frisch in der Nähe von einem See oder überhaupt durch einen Wald. Das gibt es ja dann in der Art nicht mehr. Langsam wird es immer mehr aussterben. Und was mit irgendetwas muss es ja ersetzt werden. Und da sind die Heiler, in dem Zeitalter werden die Heiler eine wichtige Rolle spielen. Es sind also Heilige, kann man auch sagen, nicht nur Heiler, es sind Heilige, die wissen, wie man das macht, mit allen, das wird überhaupt im Wassermann-Zeitalter das große Thema sein. Auf der einen Seite die Vernutzung des Menschen durch den Kreislauf, wo er drinnen ist, wo er also ein uniformierter, fremdbestimmter Knopf ist eigentlich nur, und auf der anderen Seite, ich muss ihn ja wieder heilen, weil sonst kann er nicht mehr reingehen. Und der Heilaufwand wird immer größer, wie man es jetzt schon sieht. Die therapeutische Schiene, die es heutzutage gibt, wird immer größer. Die wird nicht kleiner, die wird größer. Das weiß eh jeder, aber es muss auch viel intensiver werden. Also was heute ist, ist Dilettantismus in jeder Weise natürlich im Verhältnis zu dem, was dann im Wassermann-Zeiter sich ergibt aus der Notwendigkeit der Zeit. Da wächst eben auch die Therapie mit der Zeit. Wenn die Notwendigkeit größer ist, werden auch die Mittel gefunden, wie man das dann, wie man dem begegnet. Ja, genau. Und das Letzte vielleicht, was jeder weiß, aber der Mensch wird stark besetzt, heute schon besetzt und besetzen von den Elementalen. Also Elementale sind Elementargeister, die entstehen, indem der Mensch denkt, fühlt und ähnliches. Also jemand denkt den ganzen Tag, ich will ihn vernichten, oder er denkt den ganzen Tag irgendwas anderes, dann entsteht durch das Denken ein Wesen, eine Drohne, man nennt sie auch Drohne oder Larve oder auch Elementale. Das sind ganz massiv aufgeladene, mit Ätherstoff aufgeladene Wesen. Und die können natürlich erst recht eindringen in diese arimanischen Zivilisation. Die sind drinnen, die muss man aber rauskriegen. Und die, mit denen beschäftigen sie auch diese, man könnte auch sagen, diese Teufelsaustreiber, könnte man sagen, oder wie Exorzisten, könnte man, irgendwie sind sie im Positiven gesehen, diese Heilmeister, er muss das Elemental rauskriegen. Da muss er natürlich auch arbeiten mit dem Betreffenden, er hat es ja selber erzeugt teilweise, oder zugelassen, dass er sich gemästet hat, weil Elemental mästet sich immer von selben Gedankengang. Darum inspiriert den Menschen auch immer denselben Gedankengang, dann denkt der Mensch schon Gedanken, und das ist ja der Nährstoff des Elementals. Es muss ja was essen. Und essen tut es von der Gedankensubstanz. Wenn aber der faul ist und nicht denkt, hat es eine schlechte Mahlzeit. Also stichelt er dann immer auf, dass er immer denselben Bösen gibt. Bösen, sage ich, ich sage es jetzt unter uns, damit wir uns das vorstellen können, eben, damit der immer den Gedanken denkt. Die Elementale müssen raus. Und das konnten früher im Exorzisten, die hatten ja wirklich eine Berechtigung. Und das ist eine wichtige Aufgabe dieser Heilmeister, die kundig sind und wissen, wie man das macht. Ja, ist es recht?
Ich wollte noch eines
sagen. Ja, bitte.
Elementargeister.
Elementale.
In dem Sinn, ja, sind es aber nicht.
Ja.
Also das sind schon andere Wesen.
Ja, gezüchtete.
Gezüchtete
ja. Elementale, ja.
Andere Qualität.
Andere Qualität. Ja, nicht die Naturgeister, die Silben. Ja.
Die
werden
aber immer bedeutender, weil die Naturelementargeister
immer mehr zeigen. Nicht die Silben. Ja. Ja, genau, danke. Also nicht die Silben und die Undinen, die sind nicht gemeint, weil das wären ja die Natürlichen. Die Natürlichen, die würden ja nichts tun. Gemeint sind die, der Mensch selber erzeugt aus der arimanischen Verirrung heraus, eben diese Harten, diese Groben, ja, die Kalten.
Kaltfreuen, ja.
Ja, dann herzlichen Dank für eure qualifizierte Zuhörerschaft.